Was ist denn deine Superpower? Warum Menschen zu dir kommen?
Weil die das Vertrauen haben, ich kann die unterstützen, dahin zu kommen, wo sie hinwollen. Ganz nach oben. Dieses Thema Missbrauch war bei mir auch vorhanden. Aufgrund von dem Thema bin ich natürlich dann ziemlich verfolgt worden, verhauen worden, drangsaliert worden, gemobbt worden. Bin jahrelang nur mit viel, viel Angst auf die Straße gegangen.
Was genau ist dieses HSP?
HSPler sind auch immer Zweifler, haben auch immer Ängste. Es ist jetzt so auch die Zeit, dieses Thema auch zu enttabuisieren. Das ist ja auch ein Grund, warum ich jetzt hier sitze. Obwohl das für mich eine große Überwindung ist, wichtig ist immer, das am besten zu benennen. Ich habe Angst, nicht gut genug zu sein.
Ja.
Ja. Und aber auch wenn ich Angst habe, nicht gut genug zu sein, gewinne ich, bin ich erfolgreich, bin ich liebenswert. Da war ein Manager bei mir, der war kurz vor Burnout und die hatten eine Frau als Führungsposition. Die hat halt so cholerisch geführt. Dann hat er von mir die Aufgabe gekriegt, hey, wenn die wieder durchdreht, Hand heben, sagen Stopp. Das mich.
Du sagst, viele Unternehmen kastrieren ihre Top-Leute.
Der erste Schritt ist erstmal, indem sie sich selber mal in den Spiegel angucken und sich mit vier Fragen stellen.
Hey, Chris Sorell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Holger Fischer hat über die letzten Jahre und Jahrzehnte wirklich die Besten aus den verschiedensten Sportarten gecoacht. Und zwar immer dann, wenn sie für sich festgestellt haben, dass sie an einer Leistungsgrenze angekommen sind und irgendwie nicht weiter wissen. Aus dem Tennisbereich sind es Tommy Haas, aber auch Andrea Petkovic, Angelique Kerber, die ehemalige Nummer 1. Aber auch aus dem Fußballbereich Bundesligaspieler, Nationalspieler im Golf und in vielen, vielen weiteren Sportarten. Und ihr wisst, ich bin ein großer Sportfreund, aber heute soll es gar nicht so sehr um den Sport gehen, sondern wir möchten lernen, was die Tipps, die Holger diesen Superstars gibt, auch uns helfen kann, das Auf und Ab des Lebens besser zu meistern. Und Holger hat sich mittlerweile auf das Thema Hochsensibilität und Hochbegabung konzentriert, denn seine Beobachtung ist, dass in diesen Berufen im Sport, aber auch in der Wirtschaft sehr, sehr viele Menschen diese Hochsensibilität haben, ohne es zu wissen und dementsprechend mit sich selbst, aber auch mit anderen auf eine sehr unoptimale Art und Weise umgehen. Und heute möchten wir besprechen, was Hochsensibilität ist, wie man das erkennt, woran man es selber erkennen kann. Und 15-20% der Menschen haben diese Hochsensibilität, die meisten wissen es nicht. Das heißt, wir werden hier lernen, woran man es für sich selber erkennen kann oder auch bei Menschen im Umfeld. Und am allerwichtigsten, was das für Implikationen auf das eigene Erleben, auf den eigenen Lifestyle, auf die eigene innere Stimme und einfach das ganze eigene Leben hat. Also, es gibt ganz spannende Tipps, die jeden von uns betreffen und jedem helfen. Deshalb würde ich vorschlagen, wir gehen direkt rein in das Auf und Ab von Holger Fischer. Holger, wir haben gerade schon im Einspieler gehört, mit was für Menschen du zusammenarbeitest. Spitzenathleten aus dem Tennisbereich, aus dem Sportbereich. Tommy Haas, einer, Angelique Kerber, Andrea Petkovic, aber auch Roman Weidenfeller, der ehemalige Torwart und viele andere Namen, die du heute vielleicht auch noch ein bisschen detaillieren möchtest. Was ist denn deine Superpower? Warum Menschen zu dir kommen, um mit dir arbeiten zu dürfen?
Weil die das Vertrauen haben, dass ich sie spüre, wer sie sind und was sie brauchen und das Gefühl haben, okay, ich kann die unterstützen, dahin zu kommen, wo sie hinwollen.
Wo wollen die typischerweise hin?
Ganz nach oben.
Ganz nach oben. Und wer jetzt denkt, okay, ich werde nie Olympiasieger werden oder Wimbledon-Sieger oder sowas, ganz nach oben kann ja auch im Kleineren, im Alltagsleben bedeuten. Ja. Es geht nicht nur darum, wie Spitzensportler das machen, sondern die Menschen, die den Auf- und Ab-Podcast kennen, wissen, dass ich sehr leidenschaftlich beim Thema Sport bin, ja auch selbst eine Vergangenheit da habe. Und was wir heute auch rausarbeiten möchten, ist, was wir eben von diesen Athleten auch fürs Geschäftsleben, aber auch für das Privatleben von den Menschen lernen können, insbesondere wenn es um das Thema Hochsensibilität, Hochbegabung etc. geht. Wir haben in diesem Podcast eine gute Tradition, dass wir am Anfang die Menschen auch ein bisschen besser kennenlernen möchten. Und was ist denn so, Holger, aus deiner Sicht so das früheste Ereignis in deinem Leben, das die Menschen kennen sollten, um die Person zu verstehen, die du heute bist?
Ach, da fällt mir viel ein. Da fällt mir spontan ein, wo es in der vierten Klasse drum ging, in das Gymnasium zu kommen, gab es eine Gesamtlehrerkonferenz wegen mir, weil das Ä und Ü habe ich mit AE und UE geschrieben, weil ich da Kreuzworträtsel gemacht habe. Mhm. Und das war dann, sah erstmal aus, dass ich nicht zugelassen werde. Und bin dann trotzdem hochgekommen. Aber das war halt so, das war für mich völlig unverständlich, weil es für mich richtig war und mir gesagt hat, du hast alles falsch gemacht. Also so auch da was zu machen, was andere nicht machen und ja, einfach dazu zu stehen.
Wie ging die Konferenz dann aus? Was hat das für Konsequenzen?
Ich durfte ins Gymnasium.
Okay.
War mir, ja. Also die haben praktisch 25 Fehler als eingewertet.
Okay. Würdest du sagen, weil du das jetzt als Beispiel nimmst, dass das sehr charakteristisch für deine Jugend, für deine ersten Jahre ist? Diese ein bisschen, ich nenne es mal Bockigkeit, Sturheit?
Nee, eher das Gegenteil. Ich meine, ich bin groß geworden von meinen Eltern. Meine Mutter war, also wie soll man sagen, die war halt extrem intelligent. Und die kam, die war extrem sportlich auch. Die war im Großdeutschen Reich jahrelang ungeschlagen im Schwimmen. Also jetzt nicht, oder? Und die war völlig gefühlsbefreit aufgrund der Kriegsereignisse, weil die ist dann geflohen, alles drum und dran. Ne? Und da bin ich eigentlich eher klein gemacht worden. Mein Vater hat mir immer gesagt, wenn ich irgendwas wollte, ja, das schaffst du sowieso nicht. Weil er hat mir irgendwann mal erzählt, so sei er erzogen worden und er hat es dann dadurch irgendwo geschafft. Und meine Mutter war, das war eine Hochleistungsmaschine, die auf Null gesetzt worden ist. Die wollte was machen und hat dann dreimal am Tag die Wohnung geputzt, durfte keiner kommen. Wenn es Essen gab, hat sie ihr Teller voll gemacht und wenn man nicht leer gegessen hat, mein Bruder nicht, dann gab es Hiebe.
Okay.
Also ich war da sehr vereinsamt, habe aber auch teilweise immer manchmal das Gefühl gehabt, ich möchte ein paar Kumpels haben, auf der anderen Seite habe ich es aber auch nicht gebraucht. Und bin halt so dazu gekommen, eigene Wege zu gehen. Mhm.
Du hattest ja im Vorgespräch gesagt, dass es nicht nur bei diesen Hieben nach einem nicht aufgegessenen Teller geblieben ist in deiner Kindheit, sondern dass da durchaus auch mehr passiert ist. Ja. Was davon möchtest du und kannst du hier mit den Zuhörern teilen, was die Menschen auch verstehen dürfen, um dich als Mensch insgesamt erfassen zu können?
Also sagen wir so, dieses Thema Missbrauch war bei mir auch vorhanden. Ich habe einen älteren Bruder und der war 6 Jahre älter und der hatte irgend so ein sexuelles Thema. Und aufgrund von dem Thema bin ich natürlich dann ziemlich verfolgt worden, verhauen worden, drangsaliert worden, gemobbt worden. Und das hat mich natürlich damals schon extrem belastet lange Zeit. Also ich bin jahrelang nur mit viel Angst auf die Straße gegangen. Und gerettet hat mich da irgendwo der Sport. Ich bin sehr talentiert im Ballsport gewesen, habe dann irgendwann angefangen Handball zu spielen. War schnell richtig gut als Torwart. Aber dann war ich in so einem kleinen Dorf und dann hieß es, du musst halt wohin. Muss weg. Und dann hat meine Mutter gesagt, na, den fahre ich nicht. Und dann kam dann Fußball, weil ich halt als Torwart dann so ein bisschen in dem Kaff hatte, der ist cool im Tor, Fußballer angesucht. Also kam sie und gesagt, hey, willst du nicht Fußball spielen? Und so Fußball war immer so mein Wunsch, Fußballprofi zu werden als Kind. Keine Ahnung warum. Also das so wie halt Kinder so sind. Ne? Und meine Mutter hat es damals gesagt, wenn der Fußball spielt, lässt sie sich scheiden. Also war das Thema auch durch. Obwohl mein Opa war B-Nationalspieler im Großdeutschen Reich und beim VfB. Mein Onkel war beim VfB. Meine Mutter war extrem erfolgreich. Mein Vater war bei Stuttgarter Kickers. Aber das war dann irgendwie, ich habe dann einfach rumgesucht nach Sport und habe alles gemacht. Fußball, Tischtennis, Turnen war ich unbegabt. Habe ich auch keinen Bock gehabt. Leichtathletik war ich ja unbegabt, weil ich ein bisschen mobbelig war. Mhm. Aber wo ich halt richtig cool war, war mit dem Ball. Ne? Und dann habe ich mit 13 Tennis angefangen. Und habe dann mit 20 Oberliga gespielt, also damals dritthöchste. Und damals war dann auch Schule, hatte ich keinen Bock, hatte nie Bock auf Schule. Ich bin zweimal durchgeflogen. Alle haben so gesagt, eigentlich müsstest du ja das locker schaffen. Mein Bruder hat es zweimal durchs Abi durchgerasselt. Also Nebenfächer war alles 1, Hauptfächer war 4, also 3x4, 1x5. Das heißt, er konnte mit Nervendruck irgendwo auch nicht umgehen. In einer Retro-Perspektive Vollgas-HSPler. Und dann ist er da im Gesetz in Konflikt gekommen, weil ich hatte eigentlich immer gedacht, dass ich doof bin, weil mein Vater hat mich ja so aufgezogen. Aber ich muss einfach sagen, dass es ein Aufdruck kommt, ich habe da ein Problem mit meinen Eltern. Ich bin seit 26 Jahren bei Coaches, die haben das gemacht, ich habe da völlig meinen Frieden auch damit. Ne? Mhm. Vielleicht kann ich es auch deshalb so erzählen, ohne dass ich mich jetzt schäme oder sonst irgendwo oder meine Eltern einen Vorwurf machen. Mhm. Aber mein Bruder ist dann mit dem Gesetz in Konflikt gekommen, ist dann eingefahren. Und wegen sexueller Themen. Und dort haben sie, und dann ist er so eine Einrichtung gekommen, wo man getestet hat, ob er wieder voll doof ist, also dass er wahnsinnig ist oder ist zu intelligent. Und er hat einen IQ dann von 165. Und ich liege auch nicht so weit davon entfernt.
Und kannst du das einordnen für Menschen, die diese Skala nicht so lesen können?
Ach, was sind, was so Einstein hatte 156. Mhm. Mein Bruder hat 165, ich lag so bei knapp 150. Also
nicht voll doof.
Nee, würde man nicht so sagen. Aber weißt du, wenn du nicht voll doof bist, aber denkst, du bist voll doof. Mhm. Und dann hast du halt diese ganzen Drucksituationen, mit denen du klarkommen musst. Ne? Mhm. Und da hat mir der Sport extrem gerettet. Ne? Mhm. Und die Typen dann, wo dann sagen wir, mich dann damals verfolgt haben, mit denen, wo ich dann älter war, 17, 18, bin ich immer beim Bier zusammengesessen und habe mich dann ausgesprochen, weil die festgestellt haben, ja, ich habe zwar so einen Bruder, aber ich bin eigentlich doch irgendwo normal. Ne? Mhm. Also von daher. Und das Tennisspiel hat mir immer Spaß gemacht und ich habe damals schon ab 16 gemerkt, dass immer Menschen Probleme hatten, irgendwie zu mir gekommen sind. Und ich habe furchtbar gern Tennis gespielt und habe furchtbar gern Tennistraining gegeben. Mhm. Und war dann mit 18 schon Trainer. Habe praktisch zwischen mündlichen Abi vor und nachher Trainerstunden gegeben. Und habe dann mit 24 den ersten großen Club übernommen und habe in der Retro-Perspektive die eigentlich weniger trainiert, sondern ich habe eigentlich die persönlich so weitergebracht. Und die waren dann eigentlich, bin dann richtig erfolgreich gewesen als Trainer.
Dann noch ein Hinweis in eigener Sache. Ihr wisst vielleicht, dass ich einen sogenannten High-Energy-Club habe. Und für diesen High-Energy-Club ist eine exklusive Community von Menschen, die für sich entschieden haben, ein dauerhaft hohes Energielevel zu haben, trotz Stress, trotz Ambitionen, trotz sozialen Verpflichtungen. Und in Kürze werden wir wieder ein paar neue Mitglieder in diesen High-Energy-Club aufnehmen. Wir treffen uns da zweimal im Monat live per Zoom, um über die allerneuesten und wichtigsten Themen und Entwicklungen rund um das Thema Energiemanagement, Recovery, Performance zu sprechen. Und ich würde mich richtig freuen, wenn wir einige von euch da auch entsprechend begrüßen dürfen. Den Link zur Warteliste, die wir bald wieder aufmachen, findet ihr in den Shownotes. Und für alle Podcast-Hörer und Hörerinnen, die über diesen Link sich auf die Warteliste anmelden, haben wir ein ganz besonderes Willkommenspaket. Also es lohnt sich sehr und ich würde mich freuen, wenn wir uns da wiedersehen. Da sind einige Dinge drin, auf die ich später nochmal eingehen möchte. Auch das Thema Verzeihen, Frieden finden mit Vergangenheit. Du hast gerade eine Abkürzung verwendet, HSP, die den meisten Menschen jetzt noch gar nicht so bekannt ist. Das steht für hochsensible Personen oder im Englischen High Sensitivity People. Ja. Das ist ja keine Krankheit in dem Sinne, sondern eher ein Persönlichkeitsmerkmal. Ja. Wenn man das recherchiert, kann man nachlesen, dass das so 15-20% der Bevölkerung betreffen. Kannst du gleich einordnen, ob das auch so deiner Erfahrung entspricht. Aber was genau ist dieses HSP und was ist es auch nicht?
Also HSP, wie du schon richtig sagst, ist keine Diagnose. Aber es wird von HSPlern oft Diagnosen gegeben, weil die haben halt, die ticken halt anders. Die haben eine überaus hohe Sensorik, die einen im Fühlen, die anderen im Sehen, die dritte im Hören, der vierte im Riechen und manche auch alles gemeinsam. Und die haben alle, sind alle eins, sind alle hochbegabt. Mhm. Also Hochbegabung ist die Definition, ich muss jetzt an Einser irgendwo schreiben, sondern Hochbegabung heißt einfach, ich habe pro Sekunde mehr Bilder. Ich habe mehr Gedanken, oft auch mehr Gefühle.
Mehr Bilder und, heißt die Sinneseindrücke, die man aufzeichnen kann oder wahrnimmt.
Genau. Mhm. Und denk im Normalfall in Lösungen. Weil wir werden ja in Deutschland in der derzeitigen System ja eher problemorientiert erzogen. Und das ist natürlich dann auch schwierig. Ich zum Beispiel, ich kann, wenn du mir jetzt was erklärst, wie was funktioniert, das verstehe ich nicht. Also ich kann es verstehen, aber ich muss es übersetzen in bildhaft und dann ins Gefühl. Mhm. Deshalb war ich auch nie gut in der Schule, weil da hörst du halt zu. Ich habe es irgendwie verstanden, aber ich habe es nicht verinnerlichen können. Also brauche ich immer so diese Übersetzung. Okay. Und das brauchen viele HSPler eben auch. Mhm. Aber um nochmal zurückzukommen, nicht jeder Hochbegabte ist auch ein HSPler. Man sagt so, die Wissenschaft streitet sich so zwischen 16 und 21 Intelligenzen. Davon sind nur ganz wenige messbar. Mhm. Und von den Intelligenzen gibt es natürlich Hochbegabung, dann gibt es die Höchstbegabten, die halt mehrere von den Themen haben, ne? Und es gibt zum Beispiel musikalische Hochbegabte, die können es, müssen nicht, also musikalisch schlechtes Beispiel, aber mathematisch Hochbegabte, die müssen nicht zwangsläufig HSPler sein. Mhm. Aber jeder HSPler ist ein Hochbegabter.
Okay, jetzt halten wir mal fest, jeder, der diese Hochsensitivität hat, ist auch hochbegabt.
Ja.
Aber wenn wir jetzt in diesem Podcast über Hochbegabung sprechen, heißt nicht, dass jeder ein Mathe-Genie sein muss, sondern es gibt verschiedene Dimensionen, um die 20 von Hochbegabung, die sich auf einzelne Felder beziehen können. Das heißt, jemand kann in Mathe eine Niete sein, sage ich mal ganz platt, aber in einer anderen Dimension sehr, sehr hochbegabt sein. Und wenn man mehrere dieser 20 Themen in sich vereint, dann ist das die Höchstbegabung.
Ja.
Okay, wo ist denn die Abgrenzung zu Talent? Weil ich sag mal, man kann gut in irgendetwas sein, muss aber noch lange nicht eine Hochbegabung in sich tragen. Wie kann man die Unterscheidung treffen?
Das Talent ist spannend, weil da gibt es verschiedene Definitionen. Für mich ist es, wenn einer eine natürliche Begabung hat, dass es ihm leicht fällt, Dinge umzusetzen.
Mhm.
Der HSPler, der lebt halt vom Gefühl und deshalb im heutigen Profisport, Tennis, Fußball, auch Golf und andere und Reiten, wo es auch immer eine gewisse Geschwindigkeit vorherrscht, dann musst du HSPler sein, weil du kannst gar nicht so schnell denken, wie das passiert. Dann spricht man zwar von Antizipation aus dem Sport, aber das ist eher die abgeschwächte, das ist eine Erfahrungsthematik. Ne? Die Antizipation, sag ich 100 Mal, hat der in die linke Ecke gespielt, wird das 101 wahrscheinlich auch spielen. Mhm. Sondern dieses Gefühl, dass ich fühle, was passiert, bevor es passiert.
Auch beim ersten Mal dann schon, wenn es nicht auf Erfahrungswissen basiert. Okay, da gehen wir später noch im Detail rein, was das für Sportler etc. bedeutet. Was mich nochmal interessieren würde, ist, was denn im Nervensystem passiert, weil es gibt ja viele Dinge, wo Menschen sagen würden, ja, alles hat einen Namen heutzutage und man erfindet Dinge, die jeder hat mentale Herausforderungen etc. Und in die Ecke sehe ich manchmal in Diskussionen auch das Thema Hochsensibilität abdriften. Aber es sind ja wirklich Unterschiede im Nervensystem auch erkennbar.
Ja.
Wo sind die Unterschiede?
Also ich habe das mal genau gewusst, in welchem Areal das stattfindet. Also ich bin immer einer, keep it simple. Das Thema bei HSPler ist, dass sie ihn extrem schnell hochfahren können.
Mhm.
Dass sie extrem schnell, extrem viel verarbeiten können. Und vor allen Dingen umsetzen können.
Mhm.
Weil die letztendlich ja immer diese Lösungsorientiertheit haben.
Mhm.
Klammer auf, außer du wirst trainiert, dass du doof bist und eben nicht umsetzt.
Ja.
Oder dir wird immer erzählt, wie du es umsetzen musst.
Das heißt, das Umschalten vom Parasympathikus, dem Erholungsmodus in den Sympathikus, funktioniert dann typischerweise sehr viel schneller,
Extrem schnell, sehr viel
reaktiver.
Ja.
Wäre es oder ist es dann automatisch auch so, dass das Zurückfahren genauso schnell funktioniert oder erstmal nur das Hochfahren in den Stressmodus? Weil dann wird es ja spannend, wie gut ist man auch darin, wieder zu entspannen oder bleibt man chronisch oder mit einer langen Trägheit in diesem Stressmodus? Was beobachtest du da typischerweise bei diesen Menschen?
Wenn du klein bist und jung bist, dann ist es so eine Normalität, dass wenn du hochfährst, dann auch wieder runterfährst und danach unten verbleiben kannst, regenerieren kannst. Ne? In der heutigen Zeit, es wird eigentlich fast nur hochgefahren.
Mhm.
Wenn du aber bestimmte Themen abarbeitest und bearbeitest, kommt es halt auch nicht zu dieser Überbeanspruchung oder oft auch zu diesen sogenannten Übersprungshandlungen.
Mhm.
Ne? Der Körper versucht, oder der Mensch versucht, wenn er halt ständig oben ist, vom Nervensystem her, erstmal zu kompensieren. Hast du auch schon erlebt, trinken, essen, Sex, Spielsucht, Erfolgssucht.
Handy,
genau, ganz modern. Das heißt, im Endeffekt, du versuchst letztendlich den Fokus von deiner Befindlichkeit hin auf einen äußeren Reiz zu setzen, der dir kurzfristig irgendwas gibt.
Mhm.
Das funktioniert auch kurzfristig, aber eben nicht langfristig.
Mhm. Für solche Fälle habe ich immer diese Analogie, die mir immer hilft, diesen Unterschied von Abschalten zu Umschalten.
Ja.
Das heißt, ein Fernseher ist erst abgeschaltet, wenn man auf Ausdrückt, wenn der Bildschirm schwarz ist und nicht, wenn man von Kanal 1 auf Kanal 3 geht, auch wenn der vielleicht ein bisschen ruhiger ist oder anders ist.
Ja.
Und das beobachte ich ganz viel bei Menschen, die eben schnell hochfahren, dass sie eine Dauerstimulation brauchen, weil sie diese Reizarmut erstmal gar nicht ertragen, selbst wenn sie eigentlich dringend benötigen würden.
Genau. Das heißt, du brauchst noch mehr Reiz, um letztendlich das Gefühl haben, dass du runterkommst, was aber nicht der Fall ist.
Ja.
Nicht umsonst fangen viele erfolgreiche Menschen irgendwann an mit Triathlon, Marathon, weil sie dann letztendlich in dem Training ihren Körper spüren, bös formuliert, weil sie sonst nicht mehr spüren.
Mhm. Und das lässt sich ja wirklich oft beobachten bei bestimmten Top-Manager, Managerinnen, dass man so mit Mitte 30, Ende 30 dann den Triathlon anfängt.
Genau.
Wird ja auch heute noch hochgradig befeuert durch die Fotos, die man auf Instagram sieht, dann noch mehr Likes bekommt, als wenn man irgendwas Langweiliges postet. Das ist eine ganz gefährliche Dynamik, die da in Gang tritt. Wie viel von dieser Hypersensibilität ist angeboren und wie viel durch Prägung, durch Erfahrung etc. im Lauf des Lebens erworben?
Du bringst es mit.
Okay, also 100% angeboren.
Die Frage ist nur, ob du es lebst, erlebst, auslebst oder ob du halt eingebremst wirst und halt oftmals dann irgendwann pathologisch reagierst. Mhm. Also viele Borderliner zum Beispiel sind HSPler, weil okay, die kommunizieren halt relativ lang und dann kippt das System um und wird dann pathologisch. Mhm. Um dann runterzukommen zum Beispiel, weil die dann ritzen die sich dann. Mhm. Um dann das System damit wieder zu stimulieren und damit runterzukommen.
So, wenn Menschen jetzt zuhören und sagen, ja, das fühlt sich irgendwie vertraut an, dass ich sehr schnell hochfahre, das kann ja auch verschiedene Gründe haben. Ja. Nicht jeder, der schnell in den Stressmodus kommt, ist automatisch hypersensibel. Was sind denn so typische Anzeichen? Du bist ja auch gut darin, wenn du jeden Menschen erlebst, in sehr kurzer Zeit zu erkennen, ob sich um einen HSPler handelt. Was sind Anzeichen, auf die du persönlich achtest oder die auch allgemein als objektive Kriterien gelten?
Also wenn ich es fühle, ist natürlich erstmal kein Gedanke, sondern der Gedanke kommt dann letztendlich nach dem Gefühl. Ne? Mhm. In meinem Endeffekt sind es Menschen, die, also ich fühle, dass die oft in Rollen verhaftet sind. Es sind oftmals Menschen, die in Führungspositionen sind oder Unternehmer sind. Und es sind halt teilweise überdurchschnittlich begabte Menschen, die aber versuchen, sich selber zu reduzieren. Das geht dann oftmals hin von Introvertiertheit bis hin zu Extrovertiertheit. Viele HSPler sind in ihrer Schullaufbahn, waren mal Klassensprecher, Klassenclown und Klassenrübel. Und manche auch alle drei auf einmal. Mhm. Das heißt, du bist halt immer irgendwo auf der Suche, irgendwie damit klarzukommen, was dich da so antreibt. Okay. Weil du denkst ja immer, wenn du klein bist, du fühlst, dass du anders bist, aber du bist ja einer imaginären Masse, stehst du ja gegenüber und denkst, naja, die können nicht alle irgendwie anders sein, also bin halt ich anders. Mhm. Und HSPler sind auch immer Zweifler. Also ich zweifle an mir extrem viel, an meiner Arbeit, wenn ich Menschen fühle, null, aber mit mir selber extrem. Ne? Solche Menschen haben auch immer Ängste. Ängste sind natürlich so ein Tabuthema, kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf.
Gerne, ja.
Gibt's ein paar schöne Beispiele auch im High Business. Und es ist jetzt so auch die Zeit, diese Themen auch zu enttabuisieren. Das ist ja auch ein Grund, warum ich jetzt hier sitze. Ja. Obwohl das für mich eine große Überwindung ist, dann erstmal mich alleine hierher durchzukämpfen in den Straßendschungel, um dann hier da neben dir gegenüber sitzen zu dürfen.
Aber vielen Dank, dass du den Aufwand gehst. Gibt es denn Lebensbereiche, wo du sagst, diese HSP-Eigenschaft, dieses Merkmal zu haben, ist eher ein Vorteil als ein Nachteil? Weil im Moment wird es ja so in der öffentlichen Diskussion noch als ein Makel angesehen. Ja. Ist auch dein Job, das da rauszubringen, eben zu enttabuisieren durch Verständnis, durch Aufklärung etc. Aber man kann es ja auch als Superpower in gewissen Bereichen sehen. Und wo würdest du sagen, ist es explizit ein Wettbewerbsvorteil, wenn man das so nennen möchte, oder ein USP, wie man im Neudeutschen sagt?
Wenn du es lernst und erlaubt wird auszuleben, selbstverständlich im Spitzensport, aber natürlich auch im Management und im gehobenen Management, im Unternehmertum. Also das sind absolute Mehrwerte dann, weil du, wenn du das lernst, damit umzugehen und ein paar Facetten deines Seins auch zu beachten, kannst du in kurzer Zeit deutlich mehr leisten. Und wenn du das machst, brauchst du auch deutlich weniger Urlaube.
Okay.
Das heißt, wenn du lernst, dein System runter. Und das ist es nicht, weil viele HSPler, das sagt man mir ja, geh halt meditieren und so. Ne? Mhm. Die können gar nicht meditieren. Das ist ja klar, wenn dein System immer oben ist, musst du erstmal das System runterbringen, um überhaupt mal in den Ruhemodus zu kommen. Also wenn ich jetzt mal hier oben bin, ich habe auch versucht zu meditieren, ich penne dann immer ein. Also wenn meine Frau, die macht das auch immer gern, und so geht es vielen HSPlern, die es einfach nicht schaffen, zu meditieren. Mhm. Die sagen, sie meditieren oft, aber dann geht es halt nach 2 Sekunden, das kreist wieder los und sagst, okay, atmen. Und so sitzt da und so und denkst halt, du meditierst. Aber um überhaupt in diesen Ruhemodus zu kommen, musst du erstmal das System stoppen können. Und es geht nicht über Meditation oder oft nicht über Meditation. Mhm.
Aber es gibt Tools, die werden wir ein bisschen später heute noch besprechen, wenn wir noch ein bisschen tiefer im Thema drin sind. Du hast vorhin im Vorgespräch, als wir draußen standen, ein Zitat gesagt, das möchte ich hier auch bei laufendem Mikro haben. Und du sagtest, ein Lionel Messi zum Beispiel, so der begnadetste Fußballer, mit Ronaldo streiten sich viele, wer der begnadetste ist, der hätte es in Deutschland nie an die Weltspitze geschafft, weil das System des deutschen Fußballs ihn zerstört hätte.
Absolut.
So, er ist HSPler, wie du sagst.
Vollgas. Also das ist eine Fremddiagnose.
Ja, aber klar.
So, da wage ich mich weit aus dem Fenster.
Genau, aber gib uns da mal einen Einblick in, wie du zu dieser Aussage kommst. Also A, wie sich diese HSP-Eigenschaft in ihm als wahnsinniger Fußballer äußert, als Superpower, und welche Kräfte da von Systemen, von Unternehmen, in dem Fall von Verbänden, von einer Struktur der Jugendförderung eingreifen würden, die seine Superpower zunichte machen.
Das ist natürlich sehr komplex. Wenn es konfus wird, unterbrich mich.
Gerne.
Das Thema ist ja immer ein Lionel Messi. Wenn der in Aktion geht, hat er eine unglaubliche Beschleunigung und ein unglaubliches Gefühl, was in dem Moment zu tun ist. Das heißt, sein System fährt extrem schnell hoch. Meistens wird durch Foul, meistens ja gestoppt. Mhm. Das heißt, er ist ja schon in Erwartung, dass es ramscht. Das heißt, das System fährt noch weiter nach oben. Und wenn das System so weit oben ist, dann geht es nach der Aktion wieder runter. Das heißt, er geht spazieren, weil er läuft ja nur 6,5 Kilometer. Klar gibt es anscheinend ein paar hormonelle Themen, die auch eine Rolle spielen, okay. Aber das Entscheidende ist immer, der muss sich regenerieren, bis er beim nächsten Mal wieder hochfahren kann.
Ich ordne das kurz zwischendurch ein bisschen ein. Du sagst, er läuft nur 6,5 Kilometer. Da ist nicht normal ein Joggen gemeint, sondern während des Spiels die Distanz. Ja. Das wird ja alles heute gemessen mit moderner Technik. Und ein normaler, durchschnittlicher Spieler ist eher bei 10, 11, 12 Kilometern oder so. Das heißt, er läuft insgesamt nur die Hälfte plus minus von einem normalen Spieler.
Genau, lass mal letztendlich, in Deutschland ist es ja so, dass wir in diesem Leistungszentrum jetzt beim Fußball bleiben, was ja letztendlich momentan auch bemängelt wird, das ist so diese Gleichmacherei, ne? Das wird, die müssen alles können. Ich glaube, mein Matt Scholl hat mal was Nettes gesagt, die können alle 10 verschiedene Spielformen furzen, aber nicht erfolgreich sein. Also das Originalzitat so in der Richtung, in der Richtung. Und genau darum geht es ja auch. Ne? In den Nachwuchsleistungszentren wirst du halt angepasst und du musst bestimmten Vorgaben werden einfach umgesetzt. Also du musst so und so viel Kilometer laufen, du musst das machen, musst das machen. Das heißt, die Individualität wird ja eher mal schon mal abtrainiert. Ne? Jetzt kommen schon die Ersten und sagen, ja, die Kinder sollen nicht mehr ums Gewinn gehen. Das ist für ein HSPler die Höchststrafe, wenn es ums Gewinn geht.
Weil
die brauchen Challenges. Wo ist deine Challenge, wenn ich auf dem Spielfeld gehe, aber nicht gewinne, es wurscht ist, ob du gewinnst oder nicht. Das heißt, damit bremse ich die ja auch schon mal ein. Die weniger Guten hole ich vielleicht hoch, weil sie sich entwickeln können. Aber die richtig Guten, die werden da zugrunde gehen, irgendwo anders hingehen, wo es ums Gewinnen geht. Nächster Punkt ist natürlich, dass viele Trainer, die jetzt im Nachwuchsbereich tätig sind, Ex-Fußballer sind, die wenigsten haben es mal ganz nach oben geschafft. Die hatten ja auch wieder Trainer, die ja auch so gehandhabt haben. Das heißt, die können mit solchen Menschen gar nicht umgehen. Also heißt, wenn man Messi hat, man gesagt, du willst laufen, wenn du nicht läufst, dann spielst du nicht. Man guckt sich dann Messi zehnmal an und sagt, okay, gut, Jungs, ich gehe dann Tennis spielen. Mhm. Weil es ist einfach, weil er sich da nicht leben kann. Und dieses, dass wir mit solchen Menschen nicht umgehen können, neben den strukturellen Themen, die wir haben. Ne? Wir haben, glaube ich, 1998, korrigiert, so 132 oder 135 Medaillen noch gewonnen bei der Olympiade. Ne? Und letztes Jahr feiern wir uns, wo wir gerade mal 32 oder 35 hatten. Das heißt, wir waren mal eine Weltmacht im Sport und heute sind wir unbedeutend. Ich sage es immer gern Bananenrepublik, ne? Weil letztendlich, und das zeigt ja auch, wir können mit den Top-Leuten viel zu wenig umgehen. Das heißt, wir wissen viel zu wenig noch, wie die ticken. Es gibt keine Literatur im Bereich von Hochleistungssport und Management zum Thema. In der Literatur steht oft drin, ja, HSPler sollten mal lieber keine Karriere machen, weil das sind andauernd hoch und so. Und die fahren dann dauernd hoch und werden dann krank und gehen dann oft in Depressionen und bla und bla. Und das stimmt halt einfach nicht. Mhm. Und ich habe da jetzt die letzten Jahre ein System entwickelt, wie die das machen können und trotzdem erfolgreich, ohne dass sie deswegen gleich krank sein müssen oder sich selber reglementieren. Mhm. Aber da muss ich halt verstehen, wie die ticken. Ne? Ich habe mal über Hochbegabung einen Vortrag zugehört von einem, der war aber alles andere, aber nicht hochbegabt. Das heißt, der hat da irgendwelche Theorien von sich geschmettert. Aber du musst es ja selber fühlen, um zu wissen, okay, wie geht es mir in dem Hinsicht. Mhm. Und so sind wir in Deutschland, wir können von 5-Jährigen bis zum 18-Jährigen Wimbledon-Sieger Trainingspläne schreiben. Können wir alles, aber das Problem ist, wir haben halt keinen Wimbledon-Sieger mehr. Mhm. Weil wir die vorher mehr oder weniger, ich sag's mal provokativ, alle vernichten. Mhm. Und so ist auch übrigens im Business. Ne?
Ja.
Das heißt, viele, die dann letztendlich das Potenzial haben, ganz nach oben zu kommen. Du warst bei Roland Berger, da weißt du, kommst rein, dann wirst du erstmal durch die Maschinerie durchgenudelt. Ne? Und wenn du dann durchkommst, dann hast du, wenn du Glück hast, kannst du Juniorpartner werden und dann musst du wieder durchgenudelt, dann wirst du irgendwann Seniorpartner. Ne? Aber der Weg dahin, da krepieren halt viele Leute den Auspuff, weil die einfach mit denen angehen, weil die sich selber irgendwo aus der Kurve schmeißen, weil das irgendwann so ein Speed drin ist, die kommen nicht mehr runter und irgendwann kannst du nicht mehr leisten und irgendwann schmetterst du dich an die Wand. Mhm. Und viele fangen dann Sport an, Ausdauersport und sagen, boah, aber ich gehe jetzt joggen und so. Das ist zwar alles gut und schön, aber die gehen auch an die Wand, vielleicht ein bisschen später und dafür umso heftiger, weil sie halt fitter sind. Ne? Mhm.
Ganz viele Detailfragen dazu. Ich hoffe, ich kann mir alle merken. Siehst du im Ausland, was ja jetzt, wenn wir mal über Olympia-Statistiken etc. sprechen, da einen anderen Umgang mit dieser Personengruppe? Hast du da Einblicke oder was ist deine Theorie, dass das eben in Deutschland gerade so schlecht läuft?
Also ich kenne natürlich nicht alle, ne? Aber ich kenne, sag mal, wenn du jetzt in Amerika, immer Golf. Ne? Mhm. Wenn du einen deutschen Golfer anguckst, die spielen alle gleich. So die Technik, weil halt immer die Technik muss perfekt sein, Wenn du jetzt mal in Amerika guckst, wie die Golf spielen, ne, da die Weltklasse-Leute, die sind alle irgendwo anders und individuell. Und Bubba Watson zum Beispiel, so ein Linkshänder, der auch große Turniere gewonnen hat, den hätte es in Deutschland auch vernichtet, weil er eine scheiß Technik hat.
Okay.
Ja, und wenn du mit Golf unterhältst, vor allem in Deutschen, da ist immer, die reden immer von Technik Körpergedächtnis und Muskulaturgedächtnis und reden von Technik und technischen Schwung. Aber hey, es geht darum, die Kugel ins Loch zu bringen. Und da hilft mir die Technik nicht, weil ich kann nicht das Gefühl mechanisieren. Mhm. Sondern am Ende des Tages musst du halt gut genug sein, das Ding halt da reinzubringen. Oder eben nicht. Mhm. Und da verhalten wir uns in Deutschland halt viel, viel mehr mit Theorien und Techniken auf, wie im Ausland, wo es das Spielerische viel mehr im Vordergrund steht. Mhm. Na, in Amerika, ich habe einen Golftrainer, mit dem ich zusammenarbeite, und der war in Amerika im guten Talent, der hat gesagt, hey, da war so ein Turnier, wo die besten Amis waren, ne? Und die zocken die ganze Zeit. Also da geht es nicht drum mit Schwung, Gedächtnis und sonst irgendwas, sondern die gehen spielen. Aber erzählen tun sie was anderes. Mhm. Ich habe jetzt mit einem gesprochen, der sehr eng mit Sepp Straka ist, der ist in Österreich, der jetzt auch die ersten großen Turniere hat. Und wenn du dem Sepp zuhörst, der erzählt immer, wie viel er arbeitet. Ne? Aber tatsächlich ist, der macht sich warm und geht nur spielen. Aber das kannst du natürlich nicht sagen, weil du musst ja hart arbeiten. Ne? Mhm. Mhm. Und das ist eben so dieses Thema. Du wirst in Deutschland immer in bestimmte, oder viel zu häufig, in bestimmte Schemata reingepresst, wo du bestimmte Dinge abarbeiten musst. Und da wird auf die Individualität viel zu wenig eingegangen. Wir haben eine hohe Erwartungshaltung an die Jungs. Siehe Leroy Sané und wie sie alle heißen. Ne?
Großer Bayern-Spieler. Beziehungsweise er könnte, sagen viele Experten, noch viel mehr abrufen seines Potenzials. Gilt so ein bisschen als ewiges Talent, wenn man das so sagen darf.
Vollgas-HSPler.
Okay.
Also ich wage mich jetzt wieder weit aus dem Fenster mit Ferndiagnose. Ne? Aber die klassischen Merkmale eines HSPlers. Von dem, wie er sich gibt, von dem, wie er redet, von dem, wie er handelt, von dem, wie er agiert. Zudem ist er noch Linksfuß oder Linkshänder. Die sind ja nochmal eine andere Kategorie, kommen wir vielleicht auch nochmal zu. Was bestimmte Dinge auch erschweren. Mhm. Und viele von denen haben natürlich ein Problem, die stehen nicht gerne im Rampenlicht. Mhm. Ja, dann lieferst du mal eine Zeit lang und dann bist du im Rampenlicht, dann lieferst du wieder nicht. Und wenn du das bei vielen in Deutschland guckst, die Hochtalentierten, siehst du oft Rampenlicht, verletzt, weg. Rampenlicht, Formschwäche, weg. Wieder Rampenlicht, das ist immer dasselbe Spiel. Mhm.
Und das ist ja auch einer deiner Jobs, den Menschen beizubringen, jetzt nicht zur Rampensau zu werden, aber sich zumindest so weit wohlzufühlen, dass sie nicht mehr ein limitierender Faktor des eigenen Leistungspotenzials sind. Du hast gerade gesagt, dass die HSPler die Challenge lieben und dass es zum Beispiel, wenn es nicht mehr ums Gewinnen ginge, ein richtiger Rückschritt wäre. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass die HSPler sich auch durch Ängste mehr als andere Menschen auszeichnen. Und das erstmal für mich als Nicht-Experte in dem Bereich erstmal ein Widerspruch. Denn Versagensängste, Ängste vor Bewertung, sie sind ja gleichzeitig auch oft Trainingsweltmeister, diese HSPler, sprich, wenn nicht so im Sport ist, dass sie in Dingen, wo es um nichts geht, eine deutlich bessere Leistung abrufen als unter Drucksituationen. Ja. Und jetzt sagst du aber trotzdem, sie brauchen die Challenge, sie lieben das, um überhaupt hochzufahren. Wie passen diese beiden Aspekte zusammen?
Also da fehlt noch ein wichtiger Aspekt, den ich dazu nennen möchte. HSPler brauchen immer Sicherheit. Erkläre ich gleich, warum das eine Situation ist. Das heißt, der entscheidende Faktor, warum HSPler über die Ängste drüber gehen, ist, wenn die Challenge groß genug ist.
Okay.
Und dann ist eben wichtig, dass er, was man ja denkt, im Profisportler auch keine Ängste haben, dass sie eben lernen, dass die Ängste einfach dazugehören und dazugehören dürfen. Weil letztendlich, wenn du mit Profisportler redest, die sagen, ja, Ängste, nee, haben wir nicht. Ängste gibt es nicht und so. Das ist ja so dieses Tabuthema, ne? Und letztendlich ist es dann aber auch so, eine Angst ist ja aber auch eine Sicherheit.
Okay, das musst du erklären.
Gut,
wenn klingt erstmal wie ein Widerspruch.
Genau, wenn du jetzt zum Beispiel, oder ich gehe mal von mir, erzähl von mir eine Geschichte.
Gerne.
Wenn du einen Podcast von mir gehört hast, ich rede da offen über meine Parkplatzthematik. Also wenn du mich maximal unter Stress setzen willst, dann sag, okay, leerer Parkplatz, park. Da parke ich mir eine Sicherheit 3 bis 4 Mal um, weil 1000 Sachen mir durch den Kopf gehen. Und 1000 Ängste durch den Kopf gehen, so zu parken, dass keiner die Tür dagegen klopft und dass ich dann wieder rauskomme, dass ich einfach rauskomme, dass ich so sicher wie möglich parke und. Diese Angst, zu der stehe ich, dazu sage ich auch. Und das ist aber mittlerweile auch eine Sicherheit von mir geworden, dass ich weiß, okay, ich habe da Schiss, aber ich finde halt einen Parkplatz. Dumm ist meine Frau, die dann sich aufregt oder mittlerweile nicht mehr, weil ich halt 5 Mal umparke. Aber wenn ich jetzt, der Angst kann mich dadurch im Endeffekt einen Raum geben. Einen Raum, wo sie da ist, wo ich mich sicher fühle auch. Ich weiß, dass ich mich aufrege, aber ich fühle mich sicher, weil ich weiß, ich kann das Auto parken. Und trotzdem ist die Angst da. Und diese Sicherheit letztendlich oder die Ängste, du kannst, wenn du das trainierst, sogar die Ängste in bestimmte Themenbereiche schieben. Wegkriegen tust du nicht, versuchen viele. Viele auch durch mentales Training, Visualisierung und. Deshalb funktioniert es oft nicht bei HSPler. Aber Ängste sind auch gleichzeitig eine Sicherheit. Weil die helfen dir auch nicht unkontrolliert dann auch was zu machen. Die helfen dir nicht unkontrolliert oft auch was zu sagen, unkontrolliert zu handeln und. Nachteil ist, die halten natürlich die auch immer in deinem Kreis fest.
Hat das einen inhaltlichen Zusammenhang mit Ticks, wie man sagen würde? Jetzt wenn du sagst, Parkplatz 5-mal umparken, andere müssen 5-mal nach Hause gehen, um zu sehen, ob der Ofen aus ist. Ist das ein ähnliches Themengebiet oder völlig unabhängig voneinander?
Ich sehe es, der Tick ist die Folge von, ich habe keine Sicherheit. Die Psychologen, wenn ich in meiner Parkplatzthematik zum Psychologen gehe, habe ich natürlich eine Verhaltensstörung und keine Ahnung irgendwas. Deshalb war ich da auch nie. Ne? Weil ich genau weiß, okay, ich habe immer gefühlt, okay, das ist, da habe ich einen Hau weg, ne? Aber ich habe immer gefühlt, irgendwie ist normal. Also warum soll ich zu jemandem gehen, wenn ich nach außen einen Hau weg habe, aber trotzdem für mich normal ist. Deshalb bin ich auch immer zu Coaches gegangen. Ich bin jetzt seit 26 Jahren bei Coaches. Und weil ich das, aber komme sicherlich auch noch drauf, weil ich das einfach brauche, dieses Gefühl einfach, dass ich normal bin. Ich muss jetzt irgendwie auch Bestätigung, Sicherheit haben, dass es normal ist. Aber helfen wir nochmal, bin ich glaube gerade mal kurz.
Die Abgrenzung zu den Ticks sozusagen, ja, genau, da sagtest du, das sind, ist fehlende Sicherheit, Ausdruck fehlender Sicherheit.
Wenn du diese Sicherheit dir selber nicht gibst und auch das nicht Verständnis hast oder verstehst, dass es normal ist, dann jagst du ja immer der Sicherheit hinterher. Aus meiner Sicht ist es aber kein Tick bei HSP, sondern es geht nur um das Thema Sicherheit.
Okay.
Der Psychologe sagt, okay, es tickt an Hauwerk, wie auch immer, Verhaltensstörung und so weiter. Das kann natürlich dann auch über eine gewisse Grenze rausgeben, wo es verhaltensauffällig wird und missierlich auch behandelt werden. Soll und muss, damit also nicht falsch verstehen. Ne? Aber die Ursache oft ist nicht der Tick, sondern die fehlende Sicherheit.
Okay. Und wo kommt das her? Das eine ist ja erstmal, dass das Nervensystem schneller hochfährt, aber wo kommt dieser gesteigerte Drang nach Sicherheit her? Ist das, weil man in der Vergangenheit Sicherheit vermisst hat? Also Stichwort Trauma, Mikro-, Makro-Traumata etc. Oder wo kommt dieses gesteigerte Sicherheitsbedürfnis typischerweise her?
Das ist ein spannendes Thema, weil normalerweise wäre das so, wie du sagst, so traumabasiert und so. Das mag ich gar nicht ausschließen, ne? Aber du brauchst, also ich kenne halt einige HSPler da, wo es erstmal offensichtlich und auch wenn man tiefer reingeht, gar kein Trauma vorliegt, die aber trotzdem bestimmte Merkmale von Ticks und solche Themen haben. Ne? Wenn du Rafa Nadal zum Beispiel anguckst, ne? Der dann immer dieses Zucken hat und die Flaschen immer genauso hinstellt, der fährt in jedem Ballwechsel hoch und danach fährt er wieder runter. Und dann gibt es ein Ritual und dieses Runterfahren, also diese Sicherheit holen, macht er eben durch Routinen, die andere als Tick sehen würden. Aber die sind so elementar wichtig für den, dass der das System wieder erdet, dass er runterkommt, um beim nächsten Ballwechsel wieder hochzufahren. Und so schafft er es natürlich 5 Stunden 60 oder 5 Stunden 80, wenn man es mal jetzt ausspricht, voll in der Emotion drin zu sein, aber trotzdem so zu recovern, dass er überhaupt die lange Zeit leistungsfähig ist.
Das heißt, du sagst, Nadal ist auch
Vollgas.
Hochsensibel.
Vollgas. Und okay. Das ist eben das Thema Sicherheit. Viele sagen, es Tick. Ich sage, der hat halt die Sicherheit in Abläufen sich antrainiert oder angeeignet, dass er die Chance hat, hochzufahren und dann wieder runterzufahren. Aber das Thema mit Traumata spielt sicherlich bei vielen auch eine Rolle. Mhm. Bei HSPlern wage ich zu behaupten, dass es auch angeboren ist. Mhm.
Du arbeitest mit ganz vielen Sportlern, extrem erfolgreichen Sportlern zusammen. Wenn wir jetzt kurz mal das Thema Hochsensitivität verlassen und du mal einen Blick auf all deine Klienten aus der Metaperspektive gibst, weil wir auch hier viel über Erfolgsmuster sprechen. Gibt es etwas, wo du sagst, das haben die alle oder die meisten gemeinsam? Also so einen roten Faden, der sich durch die Olympiasieger, durch die Bundesligaspieler, Champions League-Teilnehmer etc. zieht. Was kannst du da für gemeinsame Merkmale feststellen?
Also das Erste, wenn man es negativ bewertet, ich kenne keinen, der keine Ängste hat.
Okay.
Nur die, die da oben sind, die gehen anders damit um.
Lass uns da mal direkt einsteigen, ja, bevor wir die Liste fertig machen, weil es ist ja so ein Irrglaube, dass die Menschen, die Ängste haben, sich damit ein bisschen alleine fühlen und schwach fühlen, und die, die man im Fernsehen sieht, auf Social Media, die Pokale hochtragen, die sind vermeintlich angstfrei. So, und jetzt kannst du aber bei diesen Menschen hinter die Kulissen sehen und ohne Namen zu nennen, welche Ängste haben diese Menschen und wie gehen sie anders damit um als Menschen, die da ungeübt sind?
Manche kompensiert es halt weg und wird pathologisch. Mein Per Mertesacker, der hat ja irgendwann gesagt, dass er vor jedem Spiel Durchfall hat und so. Ne? Das ist halt immer gut, wenn man das nach der Karriere sagt. Ist gut, dass man es sagt. Aber viel wichtiger wäre, sich die Themen auch mal während der Karriere dann nach außen zu bringen. Eben um so bestimmte Themen zu enttabuisieren. Also du kannst es, wenn du es wegdrückst, viele sind so stark im Kopf, dass sie es wegdrücken können. Die reagieren dann, also das körperlich, die somatisieren. Viele können es dann ausblenden. Aber es gibt keinen, ich kenne keinen, der keine hat. Und mit denen ich arbeite, sind oft Sportler, die mal was vorgelegt haben, dann das nicht mehr bestätigen konnten und jetzt dann irgendwie ganz nach oben sind. Die gehen ganz anders damit um, weil sie bejahen diese Angst, zumindest mit sich selbst. Die wissen, dass sie mit ihrer Angst liefern können.
Und wie sieht sowas konkret aus? Das klingt immer so schön, so integrieren und annehmen und sowas. Aber wie würde sowas im Alltag konkret im Sinn von Handlungsempfehlungen aussehen? Also ein Hochleister, ob Sport, Geschäft, Familie, wie auch immer, bemerkt, dass Ängste ihn limitieren, dass sie ihn mental belasten. Was kann man im Alltag tun, um dieses Gefühl zu lindern oder eben anzunehmen?
Also um es ganz vereinfacht, ist es erstens, indem ich mir eingestehe, dass ich Ängste habe. Da kacken schon viele ab. Mhm. Zweitens, dass sie sich eingestehen, dass sie Ängste haben darf. Dann kacken noch mehr ab. Drittens, dass sie lernen, dass die Ängste Teil ihres Seins sind. Das sind nur die ganz wenigsten. Und viertens ist, wenn ich die Bewertungen und die Vergleiche weglasse. Und wenn du das durchgeschafft hast, dann kannst du mit Ängsten umgehen. Aber die meisten sterben schon bei der ersten, also sterben in Anführungszeichen, schon bei der ersten Aufgabe, einzugestehen, Ängste zu haben und vor allen Dingen auch sie zu benennen.
Dann fangen wir da mal an. Warum sind wir so schlecht darin, das anzunehmen, dass wir Angst haben? Jeder weiß, dass es ein physiologischer Überlebensmechanismus erstmal ist. Und trotzdem will jeder angstfrei sein, stark sein, männlich sein, was auch immer für Attribute das vermeintliche Gegenteil von ängstlich sind. Woran liegt das?
Also es sind verschiedene Aspekte. Ein Aspekt ist natürlich, mein Vater ist ein Kriegskind. Und viele, die Älteren, sind großgezogen, ein deutscher Junge weint nicht, ein deutscher Junge kennt keinen Schmerz, ein deutscher Junge hat keine Gefühle. Das sind aber immer die Älteren, die heute in Führungsebene sind, haben auch Eltern, die Kriegs- und Nachkriegskinder sind. Mhm. Und die sind genauso auch groß geworden, erzogen worden und genauso leben die aber auch. Ich bin jetzt schon ziemlich reflektiert, aber hättest du mich mit Anfang 20 gesagt, hey, du hast Angst, hätte ich gesagt, ich spinne, ich niemals, ich bin eiskalt und cool. So hätte ich es damals geantwortet. Und heute gehe ich ganz anders damit. Deshalb rede ich ja offen über meine Parkplatzthematik. Ne? Weil jeder, zu mir hat noch keiner gesagt, hey, du hast aber ein Rad ab. Ne? Mhm. Das heißt, du hörst es, du musst halt lernen, dass es einfach Teil deines Seins ist. Das Zweite ist natürlich auch Medien, medial. Ich meine, du siehst keinen Schwabbelbauch, der eine Badehose verkauft. Mhm. Auf dem Plakat. Mhm. Ist halt so. Obwohl wahrscheinlich deutlich mehr Schwabbelbäuche, ganz liebevoll gemeint, natürlich Badehosen brauchen, die so entstehen als Adonisse mit Sixpack. Ne? Ich kenne auch einige Models und so, ne? Das ist nicht angenehm, was die machen, damit sie so ein Sixpack auch demonstrieren können. Mhm. Also wir haben einfach so ein verqueres Thema, okay, wie muss ich sein, um erfolgreich zu sein, um mit denen, um letztendlich angstfrei durchs Leben zu gehen und. Aber also entscheidend ist, es ist eine deutsche Kultur, dass wir keine Gefühle als Männer zeigen dürfen. Deshalb sage ich ja auch, wir sind momentan in der Phase der Emanzipation des Mannes.
Das würden jetzt viele ironisch verstehen, denn was die Emanzipation der Frau ist, wissen wir. Hat in 60er, 70er Jahren, denke ich, gestartet, ist in je nach Lebensbereich immer noch im Gange. Was genau meinst du mit der Emanzipation des Mannes?
Okay, jetzt, das kennst du, Kondratjew.
Ja.
Der hat ja so Zyklen. Und eine war jetzt zum Beispiel dann auch die sexuelle Revolution in 68er und danach die Emanzipation der Frau, so Anfang 70er, weil vorher mussten ja als Mann musste er einen unterschreibenden Arbeitsvertrag der Frau und eine Frau durfte ohne Einwilligung des Mannes zum Beispiel keinen Führerschein machen. Also ich kann mich noch erinnern, meine Mutter, da musste mein Papa unterschreiben, dass der überhaupt einen Führerschein machen darf. Ne? Dann kam ja dann irgendwann die Hightech-Revolution, das heißt, es wurde extrem viel in Computer, in Maschinen investiert. So bis um die 2000er. Ab den 2000er kamen wir back to the roots des Menschsein. Und all die Zeit lang sind Männer immer so großgezogen. Männer dürfen keine Schwächen zeigen, Männer dürfen keine Ängste zeigen, Männer dürfen keine Gefühle zeigen. Und irgendwann ist natürlich klar, wenn die Frauen sich emanzipieren, dann nehmen die ja dann oft Rollen ein. Dann hast du eine starke Frau mit einem starken Mann und so. Und hast viele starke Frauen wollen ja unbedingt einen starken Mann, obwohl sie damit gar nicht umgehen können. Also muss ja letztendlich um den nächsten Schritt in der Evolutions um mit dem Wahnsinn klarzukommen, der Mann sich emanzipieren, das heißt dazu stehen, dass er eben Gefühle hat, Sensibilität da ist, dass er Ängste hat. Mhm. Weil nur deshalb habe ich ja die Chance, jetzt evolutionsbiologisch betrachtet, das neue Zeitalter, das heißt die Schnelligkeit, mit dem das alles stattfindet, letztendlich dann auch zu adaptieren. Weil wir mit Sicherheit mindestens provokativ 30% unserer täglichen Energie damit verschwenden, die Emotionen unter den Deckel zu halten, die wir denken, dass wir es unter den Deckel halten müssen. Mhm. Ängste, Sensibilität. Da gibt es eine nette Geschichte, die ich immer gerne erzähle. Zwei nette Geschichten, ganz kurz. Die eine ist, ich war beim Vortrag, da hat ein Vorstand von einem großen Mittelständler gesprochen und hat erzählt, was er alles Tolles für ihre Mitarbeiter macht. Dann kam eine Fragerunde und habe ich ihn gefragt, hey, was macht ihr eigentlich mit euch im Vorstand so untereinander? Ja, wir haben Coaches, bla bla und so. Sag, hey, stopp, was macht ihr denn eigentlich für eure eigene Entwicklung so, mit Ängsten und so umzugehen? Dann geht er zurück, guckt mich an und sagt, ja, so Ringereien-Scheiß mache ich nicht. Oder machen wir nicht, das machen wir nicht. Mhm. Und dann hat er mich dann geflissentlich ignoriert. Zweite geile Geschichte. Da war ein Manager bei mir, der war kurz vor Burnout, mit Automobil groß, mittel zu zwei, ein Drittel oben und die hatten eine Frau als Führungsposition. Und die hat halt so cholerisch geführt, so wie man halt, der dachte, okay, ich muss halt so führen. Und damit konnte er überhaupt nicht klarkommen. Und dann hat er von mir die Aufgabe gekriegt, hey, wenn die wieder durchdreht, Hand heben, sagen Stopp, das verletzt mich. Nein, das kann ich nicht sagen, was denken denn die alle über mich? Niemals, nur über meine Leiche. Und so ging es immer ein paar Mal hin und her. Und irgendwann mal Gedächtnisprotokoll, klingelt mal Telefon, er meldet sich, sagt, ich hab's getan. Wie, was getan? Ja, die hat wieder rumgetobt. Ich habe wieder so reagiert wie ich und dann wusste gar nicht warum, meine Hand hoch. Die guckt mich an, ich sage, hey, übrigens, das verletzt mich. Weil früher hat meine Mutter außen rumgeschrien, dann hat sie zugeschlagen. Mhm. Stille im Saal. Sagt ein anderer, ach übrigens, mich verletzt es auch. Ein Dritter aus der Ecke muss wohl gesagt haben, ach übrigens, ich finde es auch scheiße, mich verletzt es tierisch. Die Frau hat angefangen zu weinen und ab dem Moment hat sich das komplett verändert. Die hat sich ihren Führungsstil verändert. Der Kollege war nicht mehr nahe von Burnout. Die haben irgendwie zusammen, haben offen miteinander gesprochen. Mhm. Nur weil ein Mann die Eier hatte zu sagen, das verletzt mich. Und wie viele Männer kennst du denn, die sagen, ach übrigens, das verletzt mich jetzt?
Ich habe es zumindest noch nie erlebt. Ich bin nicht in jedem Meeting dabei, aber wahrscheinlich passiert selten bis gar
genau.
nicht, je nach Kultur.
Und das meine ich mit Emanzipation, dass wir Männer lernen, dass es einfach da ist und da sein darf. Weil dann müssen wir die 30% Energie nicht wieder irgendwo anders verblembern, sondern können die in sinnvolle Themen investieren.
Verstanden. Das heißt, um den Teil nochmal kurz zusammenzufassen, du sagst Glaubenssätze, die wir aus anderen Generationen übernommen haben, was das Thema Gefühle, vor allem negativ belegte Gefühle wie Angst betrifft, hindern uns erstmal daran, die überhaupt zuzulassen. Ja. Und aus der Unterdrückung entstehen dann Verhaltensweisen, die uns eher schaden statt nützen. Das heißt, Schritt 1 wäre, an diesen Glaubenssatz ranzugehen. Wir sprechen hier viel über Glaubenssätze im Podcast und Glaubenssätze sind ja erstmal eine Überzeugung, die man aus der Kindheit, Jugend von anderen, ob das Eltern, Lehrer, Trainer sind, übernommen hat, die aber oft in der Realität nicht mehr so dienlich sind. Wie ist deine Methode, wenn du mit deinen Klienten arbeitest, wie man möglichst schnell, möglichst effektiv diese Glaubenssätze so korrigiert, dass sie einem dienlicher sind?
Indem ich denen sage, dass es gar kein Glaubenssatz ist.
Okay.
Weil das ist ja was sie mitbringen. Also es gibt keinen Mensch, der keine Ängste hat, und HSPler oder Angst, den gibt es sowieso nicht. Mhm. Das heißt, es ist kein Glaubenssatz, sondern das ist einfach das, was sie mitbringen.
Wo ist für dich der Unterschied zwischen...
Das eine ist, mir sagt es jemand vor, also die Eltern sagen, hey, du darfst jetzt, ein deutscher Junge weint nicht, also ja, bin ich großgezogen worden, ja, und es darf keine Schwäche zeigen. Mhm. Und das andere ist, die Angst ist einfach da und gehört zu mir, wie die Luft zum Atmen. Mhm. Als systemeigenes Korrektiv, nennen wir es, weiß ich nicht, fällt mir gerade als schwierig, einen Begriff zu finden. Also erstmal, dass es kein Glaubenssatz ist, sondern es einfach da ist,
ja,
wie die Lunge, wie die Herz, ja, ein Gewissenssatz, wie Menschensatz. Mhm. Und es gehört zu uns, wenn wir halt ein Herz haben, eine Lunge haben, so gehören die Ängste genauso dazu. Weil damit nehme ich schon mal den Druck raus, ja, meine Eltern könnten wieder vielleicht was Falsches mir erzählt haben.
Mhm. In die Schiene, du wechselst das Spielfeld quasi.
Genau. Das okay. heißt, du machst was, ich bin... hilflos in Anführungszeichen oder ohnmächtig, weil mir es jemand vorgesungen hat, hinzu, ich entscheide selber, dass es so ist.
Es klingt erstmal bestechend genial. Jetzt habe ich auch selber mit Glaubenssätzen und erlebe viele Menschen, das Fatale ist ja in den Situationen, wo Stress kommt, wo Ängste kommen, wo man nicht mehr nachdenkt. Da wirken sie gefühlsbeeinflussend und verhaltensbeeinflussend.
Ja.
Also wie schaffen wir es, dass diese Wahrheit, die du den Menschen mitgibst, die ja einfach auf dem Tisch liegt und wahr ist, wie sie aber trotzdem so ins Bewusstsein und ins Unterbewusstsein diffundiert, damit sie eben diesen Glaubenssatz auch verdrängt oder ablöst?
Das ist natürlich eine ziemlich schwierige Frage, weil die verschiedene Dimensionen einfach auch hat. Ne? Mhm. Das eine ist ja letztendlich, wir sind ja immer, es ist relativ einfach zu sagen, meine Eltern haben es mir erzählt, meine Eltern haben es mich so genannt, meine Eltern haben es mir vorgelebt. Ich sage immer, der Mensch wird ja von seinen Eltern bis zum ca. 40. Lebensjahr geprägt. Bis zum 40. Lebensjahr.
Okay.
Ja, ne? Weil ab dem ist es nämlich so, dass man sich normalerweise von den Eltern verabschiedet. Also die sterben dann irgendwann. Also nicht falsch verstehen, nicht, dass sie weg müssen, sondern und das Verhaltensmuster unserer Eltern ist ja auch das, was unser Überleben garantiert sichert. Das ist ja das, was auch im Stammhirn angelegt ist. Ne? Und du kennst es ja auch, wenn man dann so pubertär ist und jung ist und sagt, so wie meine Alten werde ich nie. Ne? Und dann hat man irgendwann, dann macht man die in Halligalli und ist dann eigenes Leben. Irgendwann hat man Familie, Kinder. Und die meisten sagen dann, oh scheiße, jetzt bin ich genauso wie meine Alten. Ne? Mhm. Weil das sind Muster, die uns vorgelebt werden und die wir nachleben, ohne sie zu hinterfragen, weil es Sicherheit bedeutet, okay, wenn die überleben, also wenn die es überlebt haben, dann überleben wir auch. Jetzt haben wir aber die letzten Jahrzehnte ein Riesenproblem, Handys. Das heißt, viele sagen, ja, früher gab es das nicht, also früher haben es doch auch geschafft. Früher hat man es eben deshalb geschafft, weil eine ganz andere Zeitachse zwischen bestimmten Themen war. Damals hat man einen Brief geschrieben, und dann war der 2-3 Tage unterwegs, dann kam 2-3 Tage wieder, bis der Brief kam. Heute sind es 5 Sekunden und hast die Nachricht weggeschickt. Das heißt, wir sind einer ganz anderen Geschwindigkeit unterliegen wir, die ja auch wieder Einfluss auf uns hat. Und die müssen wir ja auch irgendwie kontrollieren. Aber jetzt sind wir genauso geprägt durch unsere Eltern, so wie die sind. Und jetzt haben wir ein Problem. Mhm. Die Schnelligkeit gegen versus Glaubenssätze, Muster, die uns vorgelebt werden, wo das Stammhirn sagt, ja, aber mach die mal, weil deine Alten haben es gemacht. Also muss das auch machen. Das Alten meine ich, ist nicht despektierlich, nicht falsch.
Ich verstehe es komplett, ja.
Nur für die anderen, dass sie denken, ich bin da sehr locker in der im Aussprechen. Ne? Und letztendlich ist es halt immer einfach zu sagen, ja, meine Eltern haben es versammelt. Mhm. Das habe ich ja auch, ich weiß nicht, ob es in dem Kontext passt, letztendlich meine Eltern ja auch so, wie sie sind. Und ich habe, beide leben nicht mehr, ne? Aber ich hatte einen extremen Frieden damit. Und eins, da hatte ich auch einen Coach, der mit dabei geholfen hat, weil am Anfang hatte ich auch immer gedacht, die machen alles verkehrt. Kennst du wahrscheinlich auch, nicht? Irgendwann sagten deine Kinder auch, hättest du das damals und so gemacht. Also irgendwann wären wir ja irgendwie damit konfrontiert, dass wir ja jetzt irgendwas verkehrt gemacht haben. Mhm. Aber es gibt halt eine einzige entscheidende Sache, weil viele sagen, ja, weil meine Eltern das so und so gemacht haben, bin ich heute so und so. Finde den Fehler. Der Fehler ist ganz einfach. Wir kennen nur das eine Leben. Alles andere ist eine Sehnsucht und eine Fiktion. Und du weißt ja wahrscheinlich selber, wir haben alle schon mal Sehnsüchte entwickelt. Und was ist, wenn du eine Sehnsucht hast und die sich nicht bewahrheitet? Geht es dir dann gut oder nicht gut?
Enttäuschung.
Genau. Redest du darüber, wenn es hochkommt, im Normalfall?
Themenspezifisch. Mit meiner Frau kann ich über viel reden, aber sicher habe ich nicht jede Enttäuschung mit ihr
genau.
besprochen.
Das heißt, wir machen es mit uns selber. Und wenn wir es mit uns selber ausmachen, was passiert dann? In der Logik, das Thema ist ja deswegen nicht weg, sonst wird immer stärker. Mhm. Das heißt, du hinterfragst dich immer selber und denkst, hey, warum schaffe ich das nicht, alles drum und dran. Das heißt, das Selbstwertgefühl wird immer geringer. Mhm. Und wo ich mit vielen Menschen zu tun habe, die eben solche Geschichten mit Eltern haben, die einzige Frage, hey, du wirfst deinen Eltern vor, dass wenn die anders reagiert hätten, dein Leben heute anders verlaufen würde. Mhm. Woher weißt du das?
Hypothese.
Genau, du kennst nur das eine. Also wieso willst du jemandem was vorwerfen, was du nicht weißt, wenn es anders wäre, das deswegen besser wäre. Und das sind die meisten, gucken mich an und sagen, stimmt. Bei dem einen produziere ich mich als Opfer meiner Eltern, meiner Erziehung, meiner Glaubenssätze, meiner Wertvorstellung, die ich mir übernommen habe. Beim anderen übernehme ich das Zepter selber in der Hand, genauso wie der Kleid zu sagen, hey, Angst gehört zu mir wie die Luft zum Atmen, wie mein Herz, wie meine Lunge, wie meine Hand, wie mein Fuß. Mhm. Und damit enttabuisierst, damit mache ich es für mich selber auch, übernehme ich die Verantwortung auch für mich selber und dann wird es auch einfacher, bestimmte Dinge auch anders zu betrachten. Mhm. Ich hätte allen Grund, meine Eltern, das habe ich früher auch gemacht, alle Vorwürfe zu machen. Heute null. Ich kenne nur das eine Leben.
Das hattest du am Anfang schon angedeutet, deshalb lass uns da mal reingehen, weil es gibt viele Menschen, die mit dem Vergeben oder Verzeihen ihre gewissen Herausforderungen haben. Insbesondere, wenn man das Gefühl in sich trägt, dass die es nicht verdient haben, Person XY, ob Eltern, wer auch immer, Freunde oder sowas, dass sie es nicht verdient haben, dass man ihnen verzeiht. Jetzt hast du deinen Frieden mit deiner Vergangenheit geschlossen und du hättest jeden Grund, objektiv gesehen, da sehr viel Groll zu hegen. Also nimm uns doch bitte mal in deinen Weg mit, wie dir das gelungen ist. Wir können nicht den ganzen Prozess im Detail durchgehen, aber was sind so Eckpunkte, die Menschen sich anschauen dürfen, wenn sie sagen, ich möchte da endlich loslassen?
Also ich habe natürlich das am Anfang so gemacht, was alle machen. Weil ich so bin, wie ich bin, bin ich deshalb, weil meine Eltern es so gemacht haben, wie ich bin. Mhm. Und natürlich habe ich am Anfang auch Vorwürfe und wusste alles besser und bla und so. Und habe gedacht, ihr böse und so. Ich habe dann aber irgendwann bin ich mal einen guten Coach gekommen, der mir genau auch diese Frage gestellt hat. Er hat gesagt, du wirst erst immer das vor, was deine Eltern falsch gemacht hast. Aber du weißt schon, dass du dann Opfer deiner Eltern bist. Da bin ich erstmal, ich Opfer niemals. Weil keiner will Opfer sein, das war das Erste. Und das Zweite war, er hat mir, oder die, es war eine Frau, hat mir genau die Frage gestellt. Woher willst du denn wissen, dass wenn deine Eltern anders gewesen wären, du nicht heute als Junkie in der Gosse sitzt oder sonst irgendwie, sondern da bist, wo du bist. Woher willst du das wissen? Mhm. Weil es könnte ja beschissener laufen. Dann gucke ich es an und sage, stimmt. Und ab dem Moment ist wie so ein Schall, was bei mir rumgelegt hat, wo ich gemerkt habe, hey, stimmt, ich kenne nur das eine Leben. Also warum soll ich jetzt über was Kram sein, was war, so wie es war, was ich aber nicht mehr ändern kann. Mhm. Also reine Logik. Mhm. Und dann kam am Ende wieder, und dann habe ich wirklich verstanden, es macht überhaupt keinen Sinn. Und dann habe ich die Sehnsüchte nochmal hinterfragt, die ich drauf aufgebaut habe, genau deshalb, weil ich ja gedacht habe, wenn ich so erzogen worden bin, müsste ich eigentlich anders sein, um das zu erreichen. Und wenn man das mal so ein bisschen auseinanderpfriemelt, keep it simple, und die Bereitschaft hat, das zu tun, dann kann man sehr schnell einen Schalter auch umlegen, wo das System sagt, was er eh doof findet, dass du leidest. Ne? Nö, also leiden brauchen wir nicht mehr. Mhm. Weil viele, oder ich mache ja oft den Test, auch mit Sportler, Unternehmer, und die sollen einfach mal in sich reindenken, ich habe Ängste, was da passiert. Bei 98%, lasse ich ihm ein paar Sekunden Ruhe, sind ganz überrascht, dass sie auf einmal erst einen Widerstand haben und auf einmal aus dem Widerstand was ganz Normales wird. Und dann überrascht sind, dass es was ganz Normales ist. Und dann sage ich, genau das ist es. Und dann der nächste große Hürde ist, ja, ich habe Angst, nicht gut genug zu sein. was ja viele mittragen. Ne? Am Anfang großer Widerstand. Und wenn du damit arbeitest, eine Zeit lang, wird es leichter.
Lass uns das für einen Moment parken, genau. Weil das Thema Selbstwert ist, empfinde ich auch, ist ein riesiges in der ganzen Diskussion. Mir fällt gerade folgende Anekdote. Ich hoffe, ich kann sie möglichst präzise wiedergeben, weil ich nicht alle Details habe. Aber es war eine Befragung bei Google, schon sehr lange her, mit wirklich vielen Menschen. Ich meine 20.000 oder sowas. Und die wurden gefragt mit einem Briefing, also jetzt nicht so banal, wie ich es darstelle. Sie wurden gefragt, wenn sie entscheiden könnten, alle Traumata ihres Lebens, und zwar auch Mikrotraumata, also alles, was das Nervensystem potenziell negativ beeinflusst, mit einem Schalter auslöschen zu können, in der Folge aber auch alle Bekanntschaften, die sie durch diese Traumata gemacht haben, alle Erfahrungen, alle Fähigkeiten, die sie erworben haben, wenn das alles ebenfalls ausgelöscht wäre, würden sie diesen Knopf drücken. Also ein Freifahrtschein, traumafrei leben zu dürfen. Und ich habe die genaue Zahl nicht, aber es waren weit über 90, ich meine sogar 98% oder 99%, die gesagt haben, nein, das würde ich nie tun, weil das hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Und das, du nickst ganz selbstverständlich, aber ich finde das beachtlich, weil auf der einen Seite beschweren die Menschen sich immer, was sie erlebt haben und eben genau diese Schuldzuweisung. Und jeder würde von sich sofort sagen, ich will kein Opfer sein. Aber ich erlebe schon, dass viele Menschen die Opferrolle trotzdem annehmen, weil es immer einfach ist, die Verantwortung wegzuschieben und zu sagen, diese oder jene Schwächen oder meine Karriere ist nicht so gelaufen, ich war nicht so erfolgreich, weil andere das zu verantworten haben und nicht, weil ich selber falsch gehandelt habe. Wie guckst du auf diese Diskussion?
Also ich finde, ein wichtiger Einschub, es gibt Traumata, Misshandlungen und so weiter, die darf man jetzt nicht so wegtun, als ob das jetzt eine Bagatelle ist.
Absolut, da, Makrotraumata.
Auch, genau, ja. die müssen behandelt werden und das ist auch vollkommen okay, ne? Einfach nicht, dass die Leute draußen denken, hey, ich bin jetzt sexuell missbraucht worden, das soll jetzt alles gar nichts sein. Ja. Also es gibt schon einen Bereich, wo man sagen muss, der muss gemacht werden. Das andere ist natürlich, diese Verhaltensmuster, von denen du sprichst, diese Ängste, die sind ja auch mitverantwortlich, dass wir bestimmte Routinen uns aufbauen, erarbeiten. Und du weißt ja, der Kopf, das Gehirn sucht immer nach Routinen, weil das so aufnahmefähig ist, wenn es so frei vor sich hinschwirrt. Also nimmst du lieber eine Scheißroutine wie gar keine Routine. Ne? Und das ist ja das auch oft, warum dann Menschen im Alter dann immer unflexibler werden. Nicht, weil sie unflexibel sind, sondern weil sie einfach so viel Routinen haben und nicht mehr bereit sind, die wegzugeben. Ne? Mhm. Na, wenn du jetzt älter bist und sagst, okay, ich fahre jetzt nicht mehr weg, dann kannst du natürlich schlechter fahren. Dann fährst du mal, fährst du schlechter, fährst du unsicher. Also fährst du noch weniger. Mhm. Dann fühlst du dich unsicher, fährst du noch weniger, weil du ja unsicher fühlst, ne? Und so ist es ja auch, ich bin jetzt auch schon ein bisschen älter, ne? Und ich merke auch, ich mache auch Sport ein bisschen und in anderem, das Gehirn ist ja ein Muskel, der ja, wenn du den trainierst, ja nie nachlässt. Mhm. Der Körper lässt auch nur in bestimmten Bereichen nach, aber du kannst ihn so trainieren, dass der deutlich länger intakt ist. Nur das Problem ist, wie viele Leute mit 58 trainieren noch, also so mit einem höheren Puls, weil wenn du heute in viele Studios gehst, machst du den Jornsport, dann kreist du ein bisschen und kommst pulshaltig über 120, ne?
Total. Also Ergänzung dazu, ich habe so einen Club, wo Menschen, die ein hohes Energielevel haben wollen, sind zweimal im Monat zusammen für eine Zoom-Session und da haben wir letztens auch diskutiert, wer hat in einem Alter 30, 40, 50, der nicht in der Athletik ist, das letzte Mal wirklich einen Sprint gemacht, also wirklich mal seinen Puls in den Maximalbereich gebracht. Da würden die meisten Menschen sagen, es ist Jahrzehnte her, als ich jugendlich war, beim Schulsport oder wo auch immer. Ja. Aber das System, du sagst es, die Muskeln, der Herzkreislauf, das Gehirn, wir müssen es immer mal wieder in den roten Bereich bringen, damit es die Reize kriegt, um erhalten zu bleiben.
Also ich mache jetzt seit ein paar Jahren, leider viel zu spät, Kampfsport, also Boxen, Kickboxen, Thaiboxen, Muay Thai, ich fange gerade ein bisschen Ringen an, so, ne? Also Grappling an und ich werde immer schneller. Und wenn du es mal Sparring machst mit Profis, mit Kickboxen, ne, dann weißt du, dann bist du natürlich schon im Puls, da reden wir jetzt nicht von Puls 120 und Erholung, sondern da bist du natürlich schon entsprechend. Ne? Aber das ist brutal festzustellen, wie das dann auch geht und wie dann trotzdem die Reaktionsmuster, die Schnelligkeit trotzdem noch zulässt, obwohl du so ein bisschen Wohlstandsbäuchle hast, ne? Ein bisschen schwerfällig bist und das ist auch cool. Ne? Und das zeigt es einfach, weil du bist also HSPler, Schnellumsetzer, das heißt, du hast relativ schnell, nimmst du auch an Leistungsfähigkeit zu, nur wir trainieren es einfach nicht mehr.
Mhm. Klar, weil man hat genug Stress im Job, dann kommt noch Familie dazu. Genau. Und
das joggen Limit halt viel und denken halt, mit Joggen kompensiere ich Stress, das stimmt halt nicht. Mhm. Das ist eine Mehr.
ist immer noch besser als gar nichts zu tun, aber es ist ein sehr eingeschränkter Reiz, da gebe ich dir recht. Du hast gerade über das Thema Selbstwert gesprochen und du hast am Anfang gesagt, dein Vater war jetzt nicht unbedingt der, der den Selbstwert gestärkt hat, sondern dir bei allem erzählt, dass du es nicht kannst. Und es gibt ein Zitat von dir, wo du sagst, wir haben gelernt, an uns zu zweifeln. Ja. Oft über Einflussfaktoren elterlicherseits oder wie auch immer. Wie bitte?
Nicht nur.
Nee, also kannst gerne ergänzen, welche Einflussfaktoren da auch drauf gehen. Aber wie können wir es schaffen, selbst wenn wir es jetzt nicht, sag mal, aus dem Nest mitbekommen haben, jetzt trotzdem in der heutigen Welt mit einem stabilen Selbstwert durchs Leben zu gehen?
Indem ich erstmal verstehe, dass es keinen stabilen Selbstwert gibt.
Okay.
Sondern Selbstwert ist ein Gefühl und die einzige stabile Gefühlswelt, die es gibt, ist, wenn ich tot bin. Mhm. Das heißt, wir werden frühzeitig erzogen, dass wir uns in bestimmten Emotionalitäten aufhalten, weil wir dürfen eigentlich in der Schule nicht rumschreien. Und wir werden natürlich von klein auf erzogen, Niederlagen zu kassieren. Das heißt, es fängt an als Kleinkind, ich will jetzt die CD von meinem Papa haben und das finde ich natürlich nicht lustig. Mhm. Vor allen Dingen, wenn ich sie kaputt machen will. Ne? Oder ich will das Messer von der Mama haben, weil es so schön blitzt, das finde ich natürlich auch nicht lustig. Das heißt, im Endeffekt, notwendigerweise, ist auch okay, werden wir erstmal eingebremst. Da kommen wir in den Kindergarten. Dann will ich jetzt mit Autos spielen, muss aber im Stuhlkreis hängen. Also muss ich wieder irgendwas machen, was ich eigentlich gar nicht will. Ne? Dann komme ich in die Schule, da muss ich wieder was machen, was jemand anders vorgibt. Und ich werde sogar belohnt dafür, weil wenn ich keine Ahnung habe, ich eine ohne Note. Und da gibt's ja, ne? Und dann gehe ich, dann mache ich das Studium, deshalb bin ich grün und mache eine Ausbildung. Dann erfahre ich ja wieder Niederlagen, weil ich möchte gerne jetzt meine Ausbildung als Schreiner, Handlanger machen. Also ich will jetzt was in die Hände nehmen. Mhm. Was ich machen muss, ist die Kaffeemaschine sauber machen. Und so geht es ja weiter. Dann komme ich in den Beruf, dann erfahre ich ja erstmal, was ich nicht tun soll. Beziehungsweise muss ich mich ja in Anführungszeichen hochdehnen. Das heißt, im Endeffekt, eine Freiheit, das Ausleben der eigenen Persönlichkeit, wird uns ja von Anfang an aberzogen. Mhm. Das meine ich gar nicht negativ, sondern das heißt, im Endeffekt ist doch klar, dass wir dann erstmal einen geringeren Selbstwert alle haben. Im Normalfall. Und wenn wir jetzt mal Menschen fragen und du fragst, hey, wie viele Leute gucken sich mit ihrem Wohlstandsbäuchle abends im Spiegel und sagen, was bist du für ein geiler Typ? Mhm. Ja, da sind wir vielleicht bei 2%. Aber genau da fängt es an. Die meisten gucken aufs Bäuchle und sagen, boah, mein Gott, bin ich fett. Ich muss wieder mehr Sport machen, ich muss wieder, keine Ahnung, irgendwas machen. Und da fängt es ja schon an, einfach sich anzuschauen und sagen, ich bin gut so, wie ich bin. Und bei dem Thema Ängste zum Beispiel zu sagen, ja klar habe ich Ängste und trotzdem bin ich liebenswert und trotzdem bin ich erfolgreich, weil genau das schließen wir im Normalfall im Moment aus. Und solange ich das ausschließe und wegdrücke, kann ich natürlich auch mein Selbstwert nicht nach oben gehen, weil das ist ja da als Makel. Mhm. Und ich weiß ja, dass es ein Makel ist. Ich weiß ja als Unternehmer, dass ich Schiss habe oder als Profisportler, aber ich rede nicht drüber. Aber du kannst natürlich, wenn du dich am Abend zum Beispiel ein Erfolgstagebuch schreibst, indem du wirklich nur reinschreibst, was war heute gut, was habe ich heute gut gemacht. Das hebt natürlich so einen Selbstwert. Aber Selbstwert ist immer, das geht hoch und dann geht es runter. Es geht hoch und es geht runter. Die Scheißgefühle, die sind immer da. Das Gute muss ich mir immer wieder neu erarbeiten und produzieren.
Aber wenn ich dich richtig verstehe, ist eine Fähigkeit, die wir auch durch Training entwickeln können.
Absolut.
Du hast gerade Erfolgstagebuch, liest man auch immer so wieder auf Social Media, wird oft belächelt, wie ich finde, aber du erlebst es ja mit deinen AthletInnen und Klienten, dass man jetzt nicht sich einfach einen höheren Selbstwert einreden kann, sondern man muss immer wieder dagegenhalten gegen diese Stimmen, die sagen, dass man nicht gut genug ist. Also wie kann man das über einen längeren Zeitraum so kultivieren, dass du sagst, mein Ziel ist, in 6 Monaten einen höheren Selbstwert zu haben. Was sind so die konkreten Themen, wie man das erreichen kann?
Also einerseits, wenn ich jetzt mit Menschen arbeite, indem ich eben versuche mal zu verstehen, wie Menschen überhaupt funktionieren und nicht Druck ausübe, weil die meisten Trainer und Lehrer üben halt Druck aus und Vorgesetzte. Eine kleine Geschichte dazu, 2010 war Olympiade in Vancouver. Die Evi Sachenbacher-Stehle, die ist dann 2009 im Herbst auf mich zugekommen. Und hat gesagt, ja, sie fühlt sich nicht wohl, was können wir denn machen? Dann haben wir gesagt, nachdem klar war, okay, wir arbeiten zusammen, hat sie eine Aufgabe gesagt, pass auf, du kriegst eine Aufgabe, die machst du bis zum Abflug. Bis zum Abflug schreibst du mir 2,5 Seiten, warum du Olympiasiegerin bist.
Mhm. Bist, guckst, nicht ja, wirst,
genau, sondern warum bist. Du bist. Dann sagt sie mich, ja, ich bin doch noch gar nicht Olympiasieger. Das sei ja schon, aber wenn du nicht weißt, warum du Olympiasieger bist, wirst du es auch nicht werden. Aber du schickst mir immer, wenn ich weiterkommst. Und dann kam nach einem Tag die erste Mail, 2 Sätze. Da gesagt, ja, 2,5 Seiten. Und dann kam es, wie es kam. Also wir waren dann immer dran, sie schickt mir das dann zu, ich schicke es ihr zurück, was sie davon halt und was ich gut finde, was ich nicht gut finde. Und so kurz vor Abflug treffen wir uns, da sagt sie, weißt du, als du mir die Aufgabe gegeben hast, 2,5 Seiten zu schreiben, habe ich gedacht, der hat einen Vollschuss. Du hast einen Vollschuss. Und dann habe ich angefangen, mit dem Kopf damit zu beschäftigen, weil du wolltest ja 2,5 Seiten und ich, Evi, wollte zeigen, dass ich 2,5 Seiten schreibe, weil du hast mich ja immer gechallenged, also Thema Challenge, ne? Und ich habe das geschrieben, die hat mir 3 Seiten geschrieben und hat dann gesagt, weißt du was? Und am Anfang habe ich es nur gedacht, jetzt fühle ich es. Nach Vancouver, Doppel-Olympiasiegerin.
Über was für ein Zeitraum war von initialen
Oktober
Start?
Bis Februar.
Okay.
Das macht doch keinen Sinn, das arg viel länger zu machen. Ich sage 3 bis maximal 4 Monate. Die Jessica von Brielow-Werndl, mit der ich seit 14 Jahren arbeite, ist ja Doppel-Doppel-Olympiasiegerin. Ne?
Im Dressurreiten.
Ja. Mhm. Die fängt so 3 Monate vor, 3, 4 Monate vor, da man sich explizit mit dem Thema hat, zu beschäftigen. Mhm. Weil wenn du es jahrelang machst, irgendwann verarscht dich damit selbst.
Ne? Ja, dann nutzt sich der Effekt.
Genau.
Was, ohne jetzt hier Details auszuplaudern, was käme auf so eine Liste? Zum Beispiel, dass man die beste Technik besitzt oder am härtesten trainiert hat oder, also was kommt auf so eine, warum ich Olympiasiegerin bin? Was sind das für Argumente, die da drauf kommen?
Das Schöne, das Interessante ist, du bist gleich von äußeren Faktoren. Mhm. Das heißt, du fängst natürlich erst mit äußeren Faktoren an. Das ist ja das eine, das machen alle. Mhm. Aber um was geht es denn wirklich? Um die Gefühlsebene, dass ich Ängste mit Ängste umgehen kann, dass ich das fühle, dass ich mich toll finde, auch wenn ich es nicht erreiche. Ne? Mhm. So viele die sogenannten Soft Skills, die angesprochen werden, dass ich ein überragendes Gefühl habe, wann ich wie, wo Tempowechsel mache und so. Ne? Und dann kommt das ganze äußere Kram. Aber es fangen alle immer bei dem Äußeren an. Sagen, ja, weil ich einen Körper habe, weil ich viel trainiere. Ne? Sage ja, viel trainieren tun immer alle. Mhm. Weil ich frage ja auch, wenn ein Sportler zu mir kommt, hey, warum wirst du denn Weltklasse? Dann gucken die mich an und erzählen mir, weil ich trainiere viel. Das ist immer das Erste. Ich trainiere hart. Mhm. Komischerweise. Aber keiner sagt, weil ich die Fähigkeiten dazu habe, weil ich ein geiler Typ bin, weil ich überragend bin, weil ich das schnell umsetzen kann und.
Mhm. Wir sind jetzt gerade mitten schon im Thema Erfolg. Du hast gerade von vielen Goldmedaillen gesprochen und ich durfte hier auch schon mit vielen Menschen diskutieren, was Erfolg mit Menschen macht und welches Gefühl sich auch einstellt, vielleicht auch eine Enttäuschung, wenn so das Ziel eines Lebens, einer Sportlerkarriere oder einer Unternehmerkarriere erreicht wird. Und ich erlebe von vielen Menschen, die berichten, dass sich Enttäuschung einstellt. Manche fallen in ein emotionales Loch bis hin zu depressiven Verstimmungen, wenn sie auf dem Zenit angekommen sind. Das wirst du sicher auch schon erlebt haben. Gibt es bei hochsensiblen Menschen Unterschiede darin, wie sie Erfolg empfinden oder wie sie auf großen Erfolg emotional reagieren?
Viele reagieren emotional so sehr kurz bis gar nicht. Warum? Weil es ja völlig normal ist. Hört sich jetzt erstmal platt an. Natürlich freuen die sich mal kurz. Aber für viele ist es einfach normal und das ist wie wenn du sagst, okay, der habe ich in der 10. Klasse jetzt eine 1 geschrieben, aber Abi ist halt ein bisschen später. Ne? Das ist einfach Teil des Prozesses, ne? Wo ich mich mal drüber freue, aber dann schon wieder weiterblick, also wenn es reflektiert sind. Mhm. Viele fallen in ein Loch, das ist so, weil du innerhalb von einer Woche, einem Spiel, ein anderer Mensch bist. Und du kennst es ja im Fußball auch, dass du, wenn du geht ein Fußballer hoch, zweites Jahr, viele Verletzungen schaffen dir Leistung nicht mehr. Weil erstens mal, wenn du was hast, hast du Angst, dass du wieder verlierst. Mhm. Zweitens mal erwarten von dir andere auf einmal viel, viel mehr. Drittens mal willst du dann noch mehr. Also Gier frisst Hirn. Einer der großen Fehler bei Erfolg ist eben Gier frisst Hirn. Du willst noch mehr, aber bist innerlich noch gar nicht so weit. Weil unsere innere Ebene braucht man bis zu 1,5 Jahre, bis du überhaupt mit dem Thema klarkommst, bis es manifestiert ist. Mhm. Wenn du erinnerst dich, das Sommermärchen 2006, Mario. 23 Fußballer, die da waren, davon das Jahr drauf 16 schwer verletzt. 16 von 23. Und wir reden jetzt nicht von einem Muskelfaserriss. Ist ja klar, jetzt bist du jung, jetzt stehst du in Berlin auf der Meile und Millionen, da kommt der, oder 2014, da kommt der Flieger dann und das heißt, damit bist du ja als junger Mensch gar nicht vorbereitet. Mhm. Damit wirst du auch viel zu wenig vorbereitet. Das ist ja auch Teil meiner Arbeit, auch die Menschen darauf vorzubereiten, okay, was passiert dann? Eben um diese Tiefs aufzufangen, auszugleichen, um es zu verstehen, dass es einfach im Normalfall für viele nur ein Milestone ist, weil es geht ja weiter. Und das trainieren wir aber viel zu wenig.
Du sagst ja, im Erfolg werden auch die größten Fehler gemacht.
Absolut.
Was sind da so Klassiker, die jetzt nicht nur Nationalmannschaften betreffen, sondern auch Menschen, die eine Beförderung erreichen, auf die sie lange hinarbeiten oder eine Firma verkaufen oder auch im Kleineren. Einfach Erfolge, für die sie hart und lange gearbeitet haben. Worauf darf man achten, um das möglichst unbeschadet erleben zu dürfen?
Also das eine ist aus dem Sportler, kurze Anekdote, als ich René Adler damals begleitet habe, der den Durchbruch hatte in der Bundesliga. Und ich habe gesagt, gibt es 3 Wochen keine Interviews. Mhm. Sondern bleibst erstmal da. Der ist, dann hat dann Hans-Jörg Gut war damals Torhüter, der hat gelb-rot. René kam rein, hat ein unfassliches Spiel gegen Schalke damals gemacht. Und da war natürlich Presseanfrage ohne Ende, hat alles abgelehnt. Mhm. Ich habe gesagt, pass auf, zweitens, willst du, dass die alle dein Kinderzimmer sehen? Das sagt er auf keinen Fall, also keine Homestories. Deine Eltern halten ihren Rüssel auch nicht in die Kamera. Mhm. Das heißt, du hast einen Plan, dass du dich erstmal äußerlich zurücknimmst, weil viele gehen dann Medien hier, Medien da, Einladung dort, Disco dort, Tisch da, VIP-Bereich da. Das heißt, du genießt es natürlich, darfst du ja auch eine Zeit lang. Aber du darfst dann nicht erwarten, dass es dann halt automatisch so weitergeht. Bei einer Beförderung und wenn du jetzt weiter hochkommst, ist es so, dass viele verlernt haben, sich zu freuen. Ich kenne viele Unternehmer, die feiern gar keine Erfolge mehr. Selbst wenn sie jetzt 1 Million plus gemacht haben, ist es einfach normal geworden. Wichtig ist dann auf dem Weg dahin auch schon zu feiern. Jetzt habe ich einen geilen Deal gemacht, dass ich sage, trinke ich mal ein Fläschle. Oder geh irgendwo hin oder gönn mir was. Was auch immer. Aber einfach, dass ich sage, okay, ich habe einen Erfolg und dafür mal tue ich was, dafür gönne ich mir was. Und wenn es nur ein Essen ist oder keine Ahnung was. Aber das haben wir verlernt. Frag mal viele Unternehmer, wie oft die sich belohnen. Also jetzt nicht eine Rolex kaufen, weil es die 25. ist, Sammlung, sondern wenn sie einen kleinen Erfolg haben. Die meisten haben verlernt, dass es auch kleine Erfolge gibt oder dass kleine Mosaiksteine am Ende des Tages das große Bild ergeben.
Das stimmt, erlebe ich. Und eine Sorge, die die Menschen hier haben, und da würde mich extrem deine Meinung auch drauf interessieren, ist, dass wenn auch nur temporär Zufriedenheit einkehrt, dass die Menschen dann ihren Biss verlieren, dass sie vielleicht zu langsam werden und eben nicht mehr so auf dem Gas stehen. Ich habe hier viele Menschen auf dem Stuhl, wo du gerade sitzen gehabt, die gesagt haben, ich weiß, dass ich sehr angstgetrieben bin, aber das möchte ich gar nicht ändern, denn wer bin ich noch, wenn ich nicht diese Angst zu versagen in mir habe, die der Garant dafür ist, dass ich im Moment einfach mehr leisten kann als alle anderen. Also glaubst du, dass man sehr zufrieden und gleichzeitig sehr ambitioniert, erfolgreich und getrieben sein kann?
Ja, absolut. Also das getrieben ist was anderes wie das erfolgreich getrieben. Die rennen ja letztendlich von einer Beanspruchung in die nächste. Ne?
Ja.
Geh mal vom HSP aus. Da kann ich am besten mitreden. Das heißt, Gerne. Die haben eine Challenge, die erreichen die Challenge. Im Optimalfall, wenn eine Challenge, fahren die runter. Dann brauchen sie eine neue Challenge. Dann fahren sie wieder hoch. Verstehst? Das heißt, im Endeffekt, wenn du das lernst, dann ist es was völlig Normales.
Und im Runterfahren kommt dann die Zufriedenheit, ja. Die Genugtuung, das Reflektieren genau. über den Erfolg, um dann wieder aus der Kraft raus den nächsten Berg zu erklimmen.
Ich hatte zum Beispiel einen Unternehmer, der war immer im Herbst, einer der größten Golfplätze, war der immer, sagt, er sei depressiv. Und dann waren wir zusammen und gesagt, er ist gar nicht depressiv, sondern der hat im Herbst keine Challenge. Also sitzt er halt da und trillt vor sich hin und wartet halt, bis Frühjahr wird, bis er wieder was tun kann. Ne? Aber du kannst ja, gibt ja immer 2 Optionen. Du gibst dir die Challenge oder jemand gibt dir die Challenge.
Ja.
Und in Deutschland ist es ja oft so, dass immer Challenges gegeben werden. Also du musst es jetzt so und so machen oder du musst leisten bis und so. Aber du kannst es ja selber auch geben. Und wenn ich das weiß, dann kann ich natürlich ganz anders agieren, als wenn ich es nicht weiß.
Challenges können ja verschiedene Dimensionen haben. Ja. Eine davon ist Zeitdruck, wenn man keinen inhaltlichen Druck hat. Siehst du einen Zusammenhang von Menschen, die dieses Thema Prokrastination kennen, also aufschieben bis zur letzten Sekunde, um dann erst aktiv zu werden und HSP? Ist das etwas, was du beobachtet hast, dass da Gemeinsamkeiten gibt?
Voll. Wenn du keine Challenge kriegst, wartest halt, bis eine kriegst und dann weißt du, okay, bis morgen muss ich abgeben und dann wird alles gemacht, dann geben die ab und liefern. Das ist unbewusst, ne? Aber das ist dann eine Challenge.
Wie kommt man da raus? Weil es ja für die Betroffenen sehr anstrengend empfunden wird.
Sagt wer?
Wie bitte?
Sagt wer?
Na, ich kenne das schon auch, dass man sozusagen erst, wenn es wirklich ernst wird, dann den Stift in die Hand nimmt.
Ja.
Und ich sag mal, in der Phase davor kenne ich auch diese Selbstverurteilung und zu sagen, warum bin ich denn nicht jetzt schon aktiv? Wieso wartet man bis zur letzten Sekunde? Und dann wird es natürlich richtig stressig dann auch kurz vorher, was man dann in dem Moment, wo man es macht, auch ein Stück weit genießt. So geht es mir zumindest so, weil man im Tunnel ist, weil man im Flow ist, weil man sich spürt. Und danach sagt man, beim nächsten Mal würde ich es gerne ein bisschen entspannter machen.
So.
Wie guckst du da drauf?
Wo war dein Fehler in deiner Auflistung?
Ich kenne ihn noch nicht, sag ihn mir bitte.
Du hast dich verurteilt deswegen, deshalb kam der Druck.
Ja.
Wenn du weißt, dass du so bist, brauchst du doch nicht mehr verurteilen. Aber nur weil eben alle sagen, ja, machst du rechtzeitig, bla 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 bla, und du halt anders bist, denkst du halt, du bist eben anders, aber scheiße anders. Mhm. Also verurteilst du dich, aber wenn du aber weißt, dass du so reagierst, brauchst du ja nicht mehr verurteilen. Also bei mir ist es mittlerweile, war ich früher auch so, mittlerweile weiß ich, okay, ich zieh's raus, und ich finde es geil. Mhm. Wenn ich sonst gerade keine andere Challenge habe, freue ich mich, dass ich eine habe. Mhm. Aber ich mache es bewusst.
Aber das heißt, ich glaube, viele können das in ihrem Leben nachvollziehen. Deine Empfehlung wäre, dass man nicht sein ganzes Leben probiert, das zu ändern, sondern es hinzunehmen, anzunehmen als eine zumindest Merkmal seines Charakters, vielleicht sogar Stärke, dass man dann eben auch abliefert unter hohem Druck und das dann auch wertneutral so lebt.
Ich würde sogar nicht sagen, dass Teil des Charakters ist, ich würde sagen, es ist Teil des Seins. Mhm. Weil Charakter sind ja oft antrainierte Geschichten und erworbene Geschichten und übernommene Geschichten. Mhm. Das ist Teil des Seins. Wenn du HSPler bist, brauchst du einfach Challenges. Hast du die nicht, wirst du nicht liefern.
Okay.
Nur, es ist halt so, es wird dir halt vorgelebt, dass du dich rechtzeitig das alles machen musst und. Und ich kenne viele, die sich da verurteilt, genauso wie du verurteilt haben, boah, eigentlich müsste ich und warum? Und dann entsteht erstmal der Stress, weil du ja denkst, du müsstest was anderes machen. Mhm. Du weißt genau, okay, du lieferst, weil du halt immer lieferst, ne? Aber das Entscheidende ist ja immer, die anderen sagen, mach früher, fang früher an und du denkst, ja, wieso schaffe ich das nicht, Zum Beispiel, wo ich das erste Seminar gemacht habe, ich war das erste Mal im 2-Tage-Seminar für mich, Horror, und da habe ich gedacht, okay, ich mache so wie alle, ich mache mal ein Konzept. Ne? Und ich habe so einen Stress gehabt. Nach 5 Minuten habe ich Scheiß weg und ich mache es aus dem Gefühl. Und so mache ich alles. Ich mache alles hochintuitiv, weil eine Challenge drin ist und es funktioniert. Mhm. Immer dann, wenn ich mich zwinge, was zu machen, was alle machen oder was scheinbar gut ist und es fühle ich nicht, lasse ich beiseite. Mhm. Früher habe ich es versucht und habe mich dann aufurteilt. Mhm.
So, jetzt hast du und ich auch den großen Luxus, dass wir weitgehend unsere Strukturen selber kreieren können. Ja. Aber wenn jetzt Menschen in einer größeren Organisation sind, dann kommen natürlich Leadership, Führungsthemen auch auf die Agenda. Und das würde ich jetzt in den nächsten Minuten ein bisschen durchdringen, was das Thema Hochsensibilität auch für die Entwicklung von Top-Managern, von Talenten in Unternehmen bedeutet. Also gib uns da doch mal bitte einen Einblick, welche Fehler im Moment gemacht werden. Es gibt so ein Zitat von dir, dass du sagst, viele Unternehmen kastrieren ihre Top-Leute, so das natürlich auch in Anführungsstrichen zu setzen. Also gib uns mal einen Einblick, was du an typischen Fehler siehst. Im Sport haben wir schon über Lionel Messi und Co. gesprochen. Und was moderne Manager, die Interesse daran haben, ihre Leute zu verstehen und gut zu entwickeln, was die besser machen können, um das Thema Hochsensibilität für ihre Zwecke zu nutzen und es nicht zu ignorieren.
Okay, das ist der erste Schritt, ist erstmal, indem sie sich selber mal einen Spiegel angucken und sich mit 4 Fragen beschäftigen. Mhm. Wer bin ich? Wie ticke ich? Was brauche ich? Was brauche ich nicht? Und das am besten mit jemand Neutralen. Ja, weil viele, die da oben sind, sind sowieso schon gestresst, haben sowieso ein ambivalentes Verhältnis zur Gefühlswelt, zur Sensibilität und alles drum und dran. Weil die wissen erstmal gar nicht, wer sie sind, weil wir haben ja ein riesen Kommunikationsthema. Wir gehen davon aus, A, der andere versteht mich. B, der andere weiß, was ich meine. Und C, im Zweifelsfall schreibe ich E-Mail oder WhatsApp. Ja, und es geht einfach zu verstehen, wenn ich weiß, dass mein Kopf so schnell ist, dass ich ein Porsche bin, im Moment Auto, ne? Dann weiß ich, dass viele unter mir nur ein VW sind, also in Anführungszeichen nur ein VW. Wir gehen aber davon aus, dass der VW genauso schnell ist wie ich. Mhm. Wir hinterfragen das gar nicht, weil wir gehen einfach davon aus, weil es ja auch ein Mensch, der hat auch eine Position, der kriegt auch ein Geld und so. Aber der VW kommt halt nie hinterher. Wenn ich mit Porsche Gas gebe und mich umdrehe und sage, wieso sind die so doof, sind die so, wieso kommen die nicht, wieso schaffen die es nicht und so. Also dann hinterfrage ich erstmal die anderen und natürlich hinterfrage ich mich selber irgendwann mal, bin ich zu doof, warum schaffen die das nicht, kann ich es nicht reden, bla bla. Die Folge ist gewesen, die meisten reden dann noch weniger und versuchen mehr zu beobachten. Aber ich muss erstmal verstehen, wo stehe ich? Wer bin ich? Wie ticke ich? Und wenn ich weiß, ich bin deutlich schneller wie die anderen, kann ich langsamer werden. Aber der Golf kann nicht so schnell wie ein Porsche werden. Mhm. Vielleicht, wenn er getuned ist, aber dann hält er nicht lang. Es gab nicht, dass jetzt die Tuning-Szene auf mich losgeht und ich sage, nein, geht
doch. Das Bild ist verstanden.
Ja. Okay. Ja, und genau das ist das, was die meisten nicht verstehen. Vor allen Dingen oft in der zweiten, dritten Führungsebene. Das heißt, in den Sandwich-Positionen, wo du Druck von unten oder Anforderungen von unten und Anforderungen von oben hast. Mhm. Und wo du Zeitmangel hast und Kapazitätsmangel hast. Und da fehlt es dann oft an Kommunikation. Und wenn ich dann weiß, dass ich Leute habe, die nicht so schnell sind wie ich, dann muss ich eben das verstehen und dann die in ihrer Geschwindigkeit abholen und durch Fragen sicherstellen, dass die auch wirklich verstehen, was ich meine. Weil das weißt du auch, hast du auch schon erlebt, dann erzählst du was, alle nicken fleißig und wenn du dann fragst, ach, übrigens, was habe ich gerade gesagt, dann heißt ja, und eiern dann rum. Ne? Mhm. Weil wir geben ja auch schlecht zu, also Golf gibt ja schlecht zu, übrigens, hey Chef, du bist echt toll, du bist aber viel zu schnell für mich. Oder es gibt auch ganz oben welche, die sind so schnell im Kopf, die aber denken, sei normal. Und dann kommt die Übersprungshandlung oft, weil regen halt auf, weil die halt so sind, wie sie sind und die verstehen mich nicht. Und so entstehen halt dann auch emotionale, ja, in Anführungszeichen, Kriegszustände. Und wenn es dann halt in verschiedenen Ebenen sind, gibt es halt Restriktionen von oben. Das ist halt das Kastration, wo ich es liebevoll Kastration nenne. Ich nenne es oft ein bisschen immer dramatischer, weil es eindrücklicher ist, als wenn man so rumeiert, sondern weil mit der drastischeren Formulierung dann viele mehr aufgerüttelt werden. Als wenn man so ein bisschen relativiert.
Absolut. Ich stelle mir gerade folgende Frage. So im Sportbereich habe ich verstanden, du würdest sagen, wenn es herausragende Talente, und Talent ist jetzt nicht das richtige Wort, sondern eben HSPler, die Lionel Messis, die Leroy Sanés gibt, dann würdest du als moderne Führungskraft, als moderner Trainer sagen, die sollten auch Freiheiten bekommen oder definitiv. Zumindest eine differenziertere Behandlung als die anderen. Das verstehe ich im Sportkontext noch. Jetzt sagst du, in einem Leadership-Kontext sollte man auch bestimmte Menschen anders behandeln.
Absolut.
Jetzt klingt das theoretisch erstmal sehr sinnvoll. Ich frage mich im Alltag, wo es noch keinen genormten Katalog, keinen Fragekatalog, du kannst nicht überall hingehen und die Leute durchtesten, ja, etc. Also wie können Menschen die Situation lösen, dass sie selbst Führungskraft vielleicht sind und gar nicht unterscheiden können? Ist das jetzt ein Low-Performer oder ist der einfach auf dem Hypersensibilitätsspektrum an einer anderen Position? Wo bin ich selber? Also wie kann man da ein bisschen mehr Klarheit kriegen, um dann auch konkret besser in der Führung zu werden?
Also wir reden ja in Deutschland immer so, sagst du ja auch Thema Führung, Team und so, wir reden ja sehr inflationär von dem Thema Team. Ne? Mhm. Wenn ich mit Unternehmern arbeite, zeige ich denen mal auf, welche unterschiedliche Formen von Teams es gibt, welche Charaktereigenschaften die haben und wie ich mit denen umgehen muss. Mhm. Ne? Weil letztendlich, es gab in der Uni Tübingen mal auch eine interessante Studie, die homogene, also kohärente, inkohärente, homogene, heterogene Teams untersucht haben, welche leistungsfähiger sind. Und dann kam ganz klar raus, die Homogenen waren deutlich weniger leistungsfähiger wie die Heterogenen. Klammer auf, wenn die Führung passt, Klammer zu. Mhm. So, deshalb ist erstmal, was die meisten überhaupt nicht wissen, was habe ich denn eigentlich vor mir, welche Gruppierung? Habe ich jetzt ein Team vor mir, habe ich einen Haufen, habe ich eine Söld? Also wir haben unter verschiedene Gruppierungen da definiert. Mhm. Und jede Gruppierung, analog zum Sport, braucht eine andere Führung. Das heißt, wenn du eine Söldnertruppe hast, da kannst du wenig mit Verständnis und bla bla machen. Du musst halt klare Ansagen machen und einen rausschmeißen. Ne? Mhm. Und jede Gruppierung hat bestimmte Hierarchien, also Eigenhierarchien. Und das Problem ist, dass wir Menschen, vor allem in Deutschland, immer von draußen reinfuschen in diese Hierarchien. Oder denken, reinfuschen zu müssen. Beispiel Fußball. Ein richtig guter Fußballtrainer definiert keinen Mannschaftskapitän. Weil dann ist er kein Mannschaftskapitän, sondern Trainerkapitän.
Das heißt, er wird gewählt, genau, aus der Truppe, okay?
Und genauso ist ein Mannschaftsrat. Weil, wenn mehr als zwei Menschen auf dem Haufen sind, entsteht automatisch eine Hierarchie, ohne dass wir überhaupt was tun. Mhm. Und wenn ich als Vorgesetzter, oder ich wage zu behaupten, 80% der Vorgesetzten wissen nicht, wie die natürliche Hierarchie in der Gruppierung ist, mit der sie arbeiten. Sondern du nimmst erstmal den, der dir am nächsten ist. Wenn du Glück hast, ist es genau der da natürliche Leader ist. Wenn nicht, hast du ein Problem. Und dann wird halt rum experimentiert und sonst irgendwas und es endet halt oft ein Desaster. Das heißt, die erste wäre erstmal zu verstehen, welche Form von Gruppierung gibt es und zweitens, welche natürliche Hierarchie habe ich da? Mhm. Und wenn ich die kenne und dann wirklich ein Team gut zusammenarbeitet, dann muss ich es nicht mehr führen. Dann moderiere ich es gerade nochmal. Mhm. Und führen muss ich erst dann, wenn es eben kein Team ist. Und dann muss ich aber feststellen, kann es überhaupt ein Team werden? Mhm. Beispiel, wir waren in einem Unternehmen, da war es im Vertrieb, da gab es zwei Ältere, die waren die Top-Vertriebler. Das war auch witzig, die saßen an der einen Seite, die anderen saßen so. Die zwei haben den meisten die besten Erfolge gehabt, ne? War aber kein Team. Mhm. Wollten aber ein Team werden. Geht nicht. Sondern die können maximal eine Mannschaft werden. Weil die zwei, der eine hat gesagt, hey, ich fahre doch nicht 3 Stunden, um mich mit euch irgendwie zu treffen. Niemals. Wollen aber ein Team. Und genau dieses Inflationäre, ja, wir müssen jetzt aber ein Team werden, das funktioniert nicht. Das ist eine gute Mannschaft. Mhm. Und warum soll eine gute Mannschaft nicht auch performen können, wenn ich es als Mannschaft betrachte und wenn ich erst gar nicht auf die wahnsinnige Idee komme, aus so einer Gemengelage ein Team formen zu wollen. Weil wir Deutschen wollen immer inflationär Teams bilden.
Wenn du jetzt als Führungskraft jemanden in deinem Team hast, der nachweislich ein HSPler ist, ja. Welche Privilegien würdest du dem geben? Ich will es gar nicht so im Sinne einer Besserstellung formulieren, sondern an welchen Stellen würdest du ihn anders behandeln, damit du von seinen Stärken bestmöglich auch für die Unternehmung profitieren kannst?
Indem klar ist, dass alle gleich sind, aber der ein oder andere gleicher ist.
Okay.
Weil eine Hierarchie, eine funktionierende Hierarchie, weiß ja, dass da 2, 3 besser Performer sind, dabei sind. Dann gibt es immer welche, die finden das scheiße, es gibt welche, die finden das gut. Ne? Mhm. Und du musst ja erst andere eingreifen oder die richtig, wenn es alles teamkompatibel abläuft, dann musst du gar nichts groß machen, weil die alle sagen, okay, mhm, der kann eh mehr leisten, dem geben wir noch ein bisschen und der HSPler muss halt wissen, dass er mehr leistet und nicht der doof von alle sein, der also alles macht, sondern im Endeffekt der letztendlich Speed in die Geschichte reinkriegt. Ne? Weil jede Gruppierung braucht zum Beispiel immer eine Zugmaschine. Mhm. Eine Zugmaschine hast du immer einen HSPler. Immer. Die HSPler sind aber selten die beliebtesten in der Gruppe.
Aber das ist spannend, was du sagst, weil ich glaube, bevor man uns zugehört hat, würde man eher sagen, dass die Hochsensiblen eher die Problemkinder in einem Team sind.
Ja,
und jetzt sagst du, dass sie eher die Zugpferde sind.
Stimmt, das gibt es aber auch. Das sind dann die Introvertierten, die Nerds, die sogenannten. Ne? Aber in einer Gruppierung, wenn man jetzt mal ab einer gewissen Ebene davon ausgeht, okay, mhm, die wirklich bestimmte Fähigkeiten nachgewiesen haben und in Führungsebenen drin sind. Mhm. Dann, wenn du eine Zugmaschine hast, brauchst du immer den HSPler. Und du brauchst immer eine Zugmaschine in deiner Truppe und du brauchst immer einen Chefdiplomaten in deiner Mulde. Der Chefdiplomat ist auch immer ein HSPler, weil der die ganzen Informationen sammeln muss, verarbeiten muss und den Scherbenhaufen, den eine Zugmaschine oft produziert, halt ausgleicht. Und du brauchst dann irgendwo eine Mutter. Das muss nicht zwangsläufig ein HSPler sein. Na, aber du hast ab einer gewissen Management-Ebene mehr oder weniger nur HSPler. Weil du ja so viele Informationen verarbeiten musst, das kannst du als Normaler gar nicht.
Das heißt, die Wirklogik ist nicht, dass der Job sie zu HSPlern macht, sondern wir erinnern uns noch, etwas, was man genetisch mitbringt, genau, und das quasi über eine Selektion der Anforderungen ist die Wahrscheinlichkeit, dass man in einer bestimmten Position, wo man viele Informationen verarbeiten muss, wo man schnell im Kopf sein muss, dass über diese Auslese der Anforderungen der Anteil gegen 100% geht.
Genau. Und wenn du eine erfolgreiche Gruppierung, ich nenne es immer Gruppierung, haben willst, brauchst du immer eine Zugmaschine drin und du brauchst immer einen Chefdiplomaten drin. Mhm. Ohne das wirst du keinen Erfolg haben. Mhm. Und es muss natürlich sein. Nur gut ist, wenn es die Gruppe weiß, weil die Gruppe weiß ja sowieso, wenn es dann auch benannt wird zum Beispiel, mhm, auch. Ne? Mhm. Wenn du aber jetzt nur Nerds zum Beispiel, halt mal ganz liebevoll, die jetzt nur am liebsten programmieren oder sowas, dann kommst du halt nicht voran. Da kriegst du keinen Speed auf das Thema. Mhm. Und wenn du dich weiterentwickeln willst, brauchst du ja Speed. Mhm. Und den Speed bringen die, denen es halt zu langsam geht. Mhm. Die es verstehen, aber denen es zu langsam geht. Mhm.
Lassen wir mal die Geschäftswelt für einen Moment verlassen und mal auf den familiären und Freundeskreis gehen. Da würde ich gerne verstehen, was denn Familienangehörige, PartnerInnen, Freunde etc. wissen dürfen, beziehungsweise auch im Umgang beachten sollten, um jemanden, der diese Hochsensibilität hat, zum einen nicht retten zu wollen, nicht als Opfer oder als krank oder irgendwas zu umgarnen, aber auf der anderen Seite auch nicht selber darunter zu sehr zu leiden. Also wie sieht so der ideale Umgang mit Menschen im privaten Kontext aus?
Wenn es im privaten Kontext großartig gibt.
Okay.
Also in der Normalfall ist so, dass HSPler immer mit HSPler zusammen sind, bewusst oder unbewusst, die ziehen sich einfach an. Viele, die so sind.
Auch in romantischen Beziehungen, okay.
Ja, das ist wie so das Gesetz der Anziehung. Ne? Mhm. Weil du lässt ja nur jemand anderen ran, der eine ähnliche Verletzungsstruktur wie du selber hast und ähnlich tickt, wie du selber hast. Mhm. Und dann natürlich noch parallel mit Mama und Papa, aber das ist ein anderes Thema. Ne? Und im Endeffekt, diese Menschen, die reichen, die sind meistens sehr lang zusammen und die haben, sind in Liebesbeziehung, sind Partner, sind Gefährten und die sind oft auch haben eher ein geringeres soziales Umfeld. Die haben soziales Umfeld, ja, wenn sie kegeln, drehen sie mit Kegeln oder fahren Segeln, gehen mit Segler, aber sind eher gern auch für sich alleine.
Das heißt, sind sich auch ausreichend und genug im Team sozusagen. Genau. Okay.
Ich bin zum Beispiel ein ganz lausiger Mensch in sozialen Gebilden, weil wenn es mich nicht interessiert, rede ich nicht. Und dann denke ich immer, ja, der ist arrogant, der ist doof und sonst irgendwas. Aber ich kann mich nicht damit unterhalten, ob das Persil oder Lenore das bessere Waschmittel ist. Da sehe ich jetzt, oder wer jetzt mit wem was hat oder wie auch immer. Das langweilt mich. Mhm. Und ich habe es jetzt gelernt, so ein bisschen das zu machen und auch zu leben und Interesse zu zeigen, Fragen stellen. Aber ich bin am liebsten doch auch mit mir allein oder mit meiner Frau allein und mit dem Hund allein.
Wie passt das zusammen, dass HSP-Lern ja auch ein hohes Empathievermögen zugesprochen wird?
Empathievermögen heißt nicht, dass du im Endeffekt immer mit da vielen Menschen zu tun hast, weil viele, die dann halt so sind, kompensieren es dann mit Alkohol und gehen mit Alkohol oder mit Koks und solchen Themen dann eben in Gruppen rein. Mhm. Wenn ich es kompensiere, geht's schon. Mhm. Also wenn du 5 Bier reinschüttest, dann gehst du eher in eine Gruppe rein als HSPler, wenn du es verträgst, als wenn du nüchtern bist. Ne?
Okay.
Das heißt, du brauchst die Kompensation, um die Hemmschwelle oder die Hürde, die da ist, da reinzugehen, um das zu überwinden. Also Challenge in Anführungszeichen, du musst dir selber eine Challenge definieren, ohne dass du es kompensierst.
Das heißt, für Spitzensportler ist alles, was in ein großes Stadion gehen, Pressetermine machen etc., ist eher noch eine zusätzliche Belastung ihres Wohlbefindens als etwas, was sie genießen können?
Also Stadion nicht, weil du ja immer auf der anderen Seite des Tisches bist quasi. Du bist ja der unten und die anderen sind alle drumherum. Ne? Okay. Aber die haben alle keinen Bock auf Medien. Mhm. Die haben auch alle keinen Bock, normalerweise berühmt zu sein. Mhm. Die wollen eigentlich eher ihre Ruhe haben. Haben natürlich ab und zu einen Hang zur Extrovertiertheit, weil sie einfach mal ja cool finden. Also diese Extreme, das heißt, die müssen irgendwelche Extreme auch immer leben, erleben und auch ausleben. Mhm. Ist ja auch ein Extrem, wenn du so ein Stadion reingehst. Und das gehört von HSP einfach dazu. Aber wenn du die meisten fragst, hey, übrigens, willst du jetzt dann der Anführer von Deutschen werden, sag, nee, mache ich lieber nicht. Willst du jetzt Interviews geben? Nee, mache ich lieber nicht, brauche ich nicht. Mhm. Und die paar, die es halt kompensieren und sagen, ja, damit hole ich mir halt meinen Selbstwert, weil ich jetzt halt derjenige bin, der an sie in die Kamera gab. Du hast halt immer diese Kompensation natürlich auch. Ne? Mhm. Das, was du bist und die Kompensation, was du dann, welche Rolle du dann reinschlüpfst.
Sind HSPler anfälliger für Social Media, Instagram etc. Sucht?
Definitiv für Sucht. Also es gibt viele, die dann spielsüchtig werden. Mhm. Viele sind sexsüchtig.
Wie ist da der Wirkmechanismus?
Nein, du musst ja das System irgendwie runterholen runterholen und da du es nicht mehr schaffst, versuchst du zu kompensieren. Und sagen wir mal so, beim Mann ist es relativ einfach, es gibt zwei effiziente Methoden, das System runterzufahren. Das eine ist, wenn du auf eine Bratze eindonnerst, also du bringst auf Speed noch mehr Speed drauf und fährst das System so runter. Das zweite ist der männliche Orgasmus. Mhm. Deshalb haben ja immer Männer ein Problem, die pennen danach ein und die Frauen sind nach Fitner.
Okay.
Und deshalb kommt es oft vor, dass gestresste Männer ein überdurchschnittliches sexuelles Verlangen haben. Höre ich immer wieder von Frauen, also von Männern. Und das ist natürlich auch nicht ganz so einfach.
Und wenn das dann noch mit Berühmtheit, wie bei Superstars oder so, und den entsprechenden Möglichkeiten zusammenkommt, dann ist der Weg nicht mehr weit zu einer gelebten Sucht.
Tiger Woods war ja sexsüchtig, bekennend. Dann. Der hat jede Nacht mindestens 3. Mhm.
Ganz harter Themenwechsel jetzt, was mich auch noch interessiert, von Sexsucht kommt. Ich möchte jetzt wir haben viele Eltern, die zuhören da wird ja auch schon entweder viel falsch oder kann auch viel richtig gemacht werden. Und das würde ich gerne noch zum Schluss noch ein bisschen diskutieren. Wir haben schon Merkmale von Erwachsenen jetzt kennengelernt, aber ich habe ein paar Fragen in Richtung, wie man heranwachsende, hochsensible Kinder behandelt. Also A, wie erkennt man sie? Und B, was würdest du Eltern mitgeben, die sagen, okay, ich möchte alles tun, damit mein Kind eben fachgerecht behandelt wird, damit es sich eben nicht schlecht fühlt, nicht falsch verstanden fühlt, nicht wie ein Außenseiter fühlt. Was sind da so Dinge, die du Eltern, die zuhören, jetzt mitgeben kannst?
Das ist eine eigene Folge?
Das ist quasi eine eigene Folge, weil es extrem komplex ist.
Also gib uns mal so ein paar Überschriften.
Das Erste ist, was viele Eltern machen, ist, die bringen die Wertung da rein. Mhm. Na, und wenn das Kind dann Ängste outet, also sagt, dass es Ängste hat zum Beispiel, dass es ist nicht so schlimm und macht nichts und so, ne? Sondern im Endeffekt das Kind kriegt dann damit, okay, ich sage, ich habe Angst und es wird relativiert, also ist es scheiße. Also das heißt, damit mache ich die Angst erst einmal größer. Mhm. Wichtig ist eben, dass die Kinder eben dann lernen, darüber zu reden und sich angenommen zu fühlen, also ein Verständnis dafür kriegen. Das Zweite ist, dass die Eltern einfach erkennen, dass Anderssein keine Krankheit bedeutet. Das Dritte ist, du musst halt irgendwann anfangen, für deine Kinder zu kämpfen, weil die Kinder können es nicht. Wenn es ich werde oft angeschrieben zu dem Thema, Kind, meine, ich habe ein super Kind, 12 Jahre, Fußball, kann alles, aber zeigt es nicht und so, das sind ja so die normalen Themen. Das heißt im Endeffekt, ein Kind, was jetzt sich nicht leben kann, wird trotz Challenge sich immer nach hinten weggehen. Also er wird nicht leisten, wird abdriften, wird, weil es viel mit sich selber ausmacht, wird also so im Endeffekt auch nicht zur wahren Leistung kommen. Deshalb verstehen ja auch viele Trainer, wenn ein Kind anders ist, dass es negativ ist, wenn ein Kind anders ist. Mhm. Und das muss aber gleich sein, es muss halt auch das machen und muss auch dann laut schreien. Ich habe das zum Beispiel Torhüter, sind viele HSPler, nicht? Du musst schreien, sonst bist du kein guter Torhüter, aber nee, der muss nicht schreien, der muss nur im richtigen Moment das Richtige sagen. Mhm. Also habe ich natürlich auch schon Torhüter gehabt, die wie ein bekloppt rumgeschrien haben, aber dann gar nicht gehört werden, weil die vorhin erstmal, wenn du nur schreist, sagen die davor, halt mal die Fresse, also sportlich gesehen. Und du als Torhüter denkst, merkst, okay, die reagieren gar nicht, also ich habe gar keinen Erfolg mit. Und ich muss irgendeine Rolle spielen, die ich eigentlich gar nicht will. Mhm. Das aber ein Trainer ist, Vorbildfunktion, wie auch immer, versuche ich halt trotzdem zu folgen. Entweder dann kompensiere ich es oder ich reduziere mich und steige aus. Mhm.
Was bedeutet das im Sinn von, du hast auch vorhin angesprochen, dass verschiedene Sinne teilweise stärker angeregt werden. Ich stelle mir vor, dass für hochsensible Kinder ein Kindergarten deutlich stressiger ist, weil absolut. Der Geräuschpegel, die Sensorik stärker alarmiert wird. Wo können Eltern sich schlau machen, ob ihr Kind hochsensibel ist? Und wenn ja, was heißt es dann für Tagesplanung, für Hobbyplanung, für Hoch- und Runterfahren? Also worauf muss man da, also darf man achten?
Also das Erste ist, dass die Kinder versuchen, also HSP, das sind immer Grenzgänger. Mhm. Es gibt 3 Formen von Grenzen, also die Grenzen, die ich mir selber, die Grenzen von mir zu anderen und die Grenzen von anders zu mir. HSP, das sind grundsätzlich Grenzgänger. Mhm. Das heißt, die müssen aber auch erfahren, wo die Grenze ist. Das heißt, viele Eltern denken, ja, der darf nicht jetzt Fußball und Handball gleichzeitig spielen, weil es zu viel. Wenn man so Kinder hat, die HSPler sind, die diese Begabung haben, machen lassen. Weil wenn die normal, also wesensgerecht erzogen werden, dann liegen die halt auf die Bank und pennen. Mhm. Egal wo. Das heißt, die müssen selber lernen, wo die Grenzen sind. Und wir werden ja immer dazu erzogen, dass irgendwelche Grenzen vorgegeben werden. Das heißt, ich lasse die einfach mal machen. Wenn er jetzt kicken will und danach Handball und danach Jojo und danach keine Ahnung was machen und nicht als Eltern sagen, das ist zu viel. Sondern wenn es halt logistisch machbar ist, soll er machen. Mhm. Bis das Kind, und es können Kinder auch vor der Pubertät schon, die merken dann, und dann werden die auf einmal müde, legen sich hin und pennen. Habe ich schon oft gesehen bei HSP. Oder? Die sind gerade noch aktiv, setzen sie hin, bupp, weg. Einfach, dass die Kinder selber lernen, wo sind meine Grenzen. Was Kinder unbedingt HSP machen sollten, aus meiner Sicht, ist Kampfsport. Also jetzt nicht, weil sie sich prügeln sollen, weil sie wehren sollen, sondern weil sie lernen sollen, die Emotionen rauszulassen. Mhm. HSP sind immer fix in der Birne. Und wie kriegst du, und du kriegst natürlich nur, was schnell ist, nicht indem ich meditiere, sondern indem ich noch mehr Speed draufpacke. Mhm. Es gab mal einen berühmten Red Adair, wenn irgendwas gebrannt hat, haben sie immer den geholt. Die waren alle in roten Anzügen, das war Red Adair. Und der hat einfach diese Begabung gehabt, wie viel Dynamit ich da reinschmeiße. Mhm. Und ein Feuer kriegst du immer am einfachsten aus, indem du halt Dynamit reinschmeißt. Weil du packst auf Energie noch mehr Energie drauf. Mhm. Und die Erfahrung zeigt, das ist mit der ganzen Arbeit, wenn du halt auch so eine Pratze, also wenn ein Trainer da hält hin, du donnerst voll drauf, am besten du schreist dazu noch. Mhm. Danach ist deine Birne ruhig und dein Nervensystem ist unten. Okay. Das sollten Kinder frühestmöglich schon machen. Also jetzt nicht eher so Judo-Sachen, weil ich da mit den Energien der anderen, sondern Judo wäre eine Alternative. Aber wirklich dieses Zuschlagen, entweder Kickboxen oder Boxen. Also ist nicht gegenüber andere, aber
verstanden. Ja,
dass sie einfach auch lernen, das, was sie bedrückt, rauszulassen. Weil die meisten sind dann eher sehr introvertiert. Autismus und HSP liegt oft auch nahe beieinander, weil die dann alles mit sich selber ausmachen. Mhm. Und deshalb früh schon das Thema mit Kampfsport beginnen.
Mhm. Wenn Eltern sagen, ich habe hier so einen Kandidaten zu Hause sitzen, ich bin mir nicht sicher, wo kann man sowas nachprüfen? Geht man zum Kinderpsychologen oder zum Arzt? Ich meine, viele können auch zu dir rennen, aber so lang ist dein Tag gar nicht. Kommen wir gleich noch zu, ja, wie man mit dir arbeiten kann. Aber was ist so Schritt 1, wenn Eltern da ein bisschen Klarheit für sich haben wollen, ohne auch das Kind in irgendeiner Form einem Wesenstest unterziehen zu müssen, was vielleicht dem Kind auch irgendwie sagt, bin ich normal oder nicht? Das erlebe ich oft, dass Eltern eine gewisse Scheue davor haben, ja, weil sie ihrem Kind gegenüber auch gar keine falschen Signale setzen wollen.
Also es gibt so viele Tests natürlich, die mehr oder weniger gut sind. Es gibt auch Bücher, die mehr oder weniger zu empfehlen sind. Meins kommt erst im Februar, wo es dann einmal genau aufgelistet, Verhaltensmechanismen und so. Aber letztendlich erstmal das erste Gefühl, ich habe ein Kind, was anders ist. Mhm. Das zweite ist, ich bewerte es nicht negativ, sondern ich schaue mal drin. Sie macht Tests. Viertens, ich gehe auf keinen
Diese
Fall.
Diese Tests sind, gibt sie online oder?
Online.
Okay.
Online.
Gibt's da einen, den du mir empfehlen kannst? Dann packen wir in die Shownotes rein, wenn du mir im Nachgang.
Also es gibt ein Buch vom, wie heißt der nochmal, Luca Rohleder. Mhm. Das ist ganz gut. Der beschreibt dann, ich bin inhaltlich mit ein paar Sachen nicht ein, weil er sagt, okay, die können nicht erfolgreich sein und so. Ne? Aber die Merkmale, wie die Voraussetzung, um ein HSP-Los sein, beschreibt er sehr gut. Mhm. Da gibt es ein paar Tests, die mehr oder weniger gut sind. Ich halte nichts von Tests, deshalb kenne ich die auch nicht. Aber im Endeffekt kannst du da weiter, wenn du zumindest mal ein paar Merkmale liest. Und wenn du da 80% mal bestätigen und nicken kannst, kannst du sagen, okay, das Thema HSP liegt vor.
Und ich habe jetzt mitgenommen, dass erstmal nur ein Fakt ist, der auf dem Tisch liegt, der weder gut noch schlecht ist. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es die eine Elterngruppe gibt, die sagt, oh, das ist schwierig jetzt. Und die andere, die vielleicht so ein bisschen stolz sagt, ich habe hier einen Überflieger. So, und beides ist wahrscheinlich vielleicht richtig, vielleicht falsch, aber was wäre aus deiner Sicht so die Perspektive, eine gelassene Perspektive, die man auf sein Kind haben darf, wenn man feststellt, ja, das bringt dieses Wesensmerkmal mit?
Okay, das erste ist wieder der erste Schritt, wenn ich es jetzt machen würde, ich würde erstmal mich selber hinterfragen. Unsere Kinder sind unser Lehrmeister. Das heißt, vor allen Dingen vor der Pubertät zeigen uns unsere Kinder unsere Schwächen, unsere Ressourcen, unsere nicht gelebten Ressourcen. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein HSP-Kind nicht HSP-Eltern hat, ist äußerst gering.
Okay.
Das heißt, nur die Älteren, vor allen Dingen die Männer unter uns, die können mit dem Thema Sensibilität natürlich nicht wirklich viel anfangen. Und auch viele Frauen, die HSPler sind, tun sich auch schwer, weil es immer mit Ängsten und so immer so ein bisschen ein Tabuthema ist. Das heißt, ich überlege mal, wenn mein Kind so ist, was hat es mit mir selber zu tun? Spirituell betrachtet, wenn es ein Mädchen ist, hat es mehr mit der Mutter zu tun, hat eine Thematik. Und wenn es ein Junge ist, hat es dann mehr mit dem Papa zu tun. Also wo der Papa hingucken darf, okay, wie tickt der, warum tickt der so und wo habe ich da meinen Anteil dran? Also einerseits als derjenige, der es mit vererbt hat, aber andererseits auch mein Wesensmerkmal. Mhm. Das heißt, ich schaffe erstmal ein Verständnis auch für mich selber, weil wenn ich selber nicht verstehe, ist es natürlich schwierig, mit dem anders umzugehen, den dann zu verstehen. Ne? Ja. Aber sicher ist, dass das Kind, was HSP ist, immer ein Elternteil hat oder mindestens beide im Normalfall, eins mehr, eins weniger, das kann vorkommen, was selber HSPler ist, nicht erkannt. Mhm. Also und erkenne ich erstmal, dass hinter dem größten Makel, was ich jetzt sehe, weil das Kind halt anders ist, immer die größte Stärke ist, die größte Ressource und von der größten Ressource auch immer die größte Schwäche ist. Du kennst die Begrifflichkeit Genie und Wahnsinn, liegen dicht beieinander und die wahren Genies leben auch in Wahnsinn, wo alle sagen, der ist völlig einer der Murmel, ne? Aber der lebt es dann halt auch, ne? Und die Älteren unter uns, die nehmen sich halt mehr zurück. Und die Kinder sind oft, also wenn sie Jungen sind, entweder sind sie selber sehr introvertiert oder genau das Gegenteil. Mhm. Und da darf ich mal mich selber überprüfen, um ein Verständnis dafür zu kriegen. Und dann beschäftige ich mich mit dem Kind natürlich auch. Und gebe dem Kind, und bewerte es aber nicht, auch wenn es anders ist. Wenn es introvertiert ist, ja, du musst mit Freunden haben, bla bla bla. Sondern wichtig ist erstmal ein Verständnis aufzubauen, dass das HSP-Kind merkt, das ist nichts Negatives, nur weil ich anders bin. Weil das Kind ja im Kontext mit anderen Kindern ja auch merkt, dass es anders ist. Aber ein Kind natürlich erstmal sich selber scheiße findet, bevor es halt 20 andere scheiße findet.
Klar.
Ist einfach so, ne?
Ist auch ein bisschen sympathisch, oder?
Genau. Also es ist halt wichtig, dass das Kind das Vertrauen kriegt, ja, ich bin zwar anders, aber anders heißt nicht schlechter. Mhm. sondern du darfst anders sein und du darfst auch anders leben. Mhm. Und die anderen dürfen aber auch anders sein. Mhm. Das heißt, ich gucke, dass ich die Barriere zwischen diesen, in Anführungszeichen, Parteien einreiße, mhm, und das in eine Normalität reinbringe. Mhm. Weil mache ich ein Problem zum Problem, wird es ein Problem.
Ich freue mich schon extrem auf dein Buch, muss ich sagen, auch wenn wir noch ein paar Monate warten müssen, weil wir haben jetzt schon ein Weilchen gesprochen und ich habe noch so viele Fragen dazu, die wir vielleicht in einem zweiten Teil dann auch besprechen werden. Wenn du jetzt deinem 12-jährigen Holger die Möglichkeit hättest, nochmal was ins Ohr zu flüstern, mit deinem Wissen, was du heute hast, deine Perspektive auf das Thema Hochsensibilität etc., was wären so die Worte, die dir jetzt in den Kopf kommen?
Find raus, was du alles kannst und akzeptiere, was du alles scheiße findest. Mhm. Also, dass es einfach normal ist, dass du Ängste hast. Mhm. Ich wäre froh, wenn ich Anfang 20 Jahren oder früh schon gehabt hätte und gesagt hätte, hey, Ängste sind völlig normal. Mhm. Weil die Ängste kommen so oder so raus. Der Vorteil ist, du kannst dem halt den Raum. Siehe mal eine Parkplatz-Thematik. Ne?
Ja, spannend. Gibt es noch irgendeine Frage? Wir haben noch viel nicht besprochen, aber wo du sagst, hey, da habe ich noch gar nicht nachgefragt oder das sollten Menschen jetzt bei so einem Einsteigergespräch, wie wir es gemacht haben, auf jeden Fall über Hochsensibilität noch wissen. Gibt es irgendwas, was wir noch nicht angehen?
Da bin ich Fachidiot, ich könnte jetzt 2 Stunden was erzählen, aber...
Was kommt dir als erstes? Du bist ein intuitiver Mensch in den Sinn.
Als erstes kommt mir einfach dieses Thema da sein dürfen. Die Daseinsberechtigung haben, weil viele denken ja, sie haben keine Daseinsberechtigung, eben weil sie anders sind und erfahren haben, dass sie anders sind und wenn du anders bist, natürlich im Verhältnis eher gemobbt wirst, als wenn du dazugehörst.
Mhm. Wie kann man sich die geben, außer dass man jetzt auf den Ohren gerade im Podcast hört, man darf da sein, wie kann man das verinnerlichen, wie kann man das wirklich annehmen?
Indem ich Werte und Vergleiche weglasse. Nur die eine Aufgabe. Wenn du das schaffst, bist du schon großer.
Gilt, glaube ich, generell im Leben, oder? Wenn man Vergleiche und Bewertung rausnimmt, dann hat man die meisten Sorgen nicht.
Aber die hat sich selber gegenüber, nicht anderen.
Mhm. Und da nochmal reingefragt, wie schafft man das? Man kann ja eine Strategie, man zwingt sich, diesen Gedanken, sobald er kommt, einfach durch einen anderen zu ersetzen. Nee. Oder sagst du, man denkt ihn zu Ende und kommt zum Ergebnis, dass man es nicht tut?
Nein, ich bestätige ihn. Also ich arbeite oder bringe den Leuten immer dabei mit, auch wenn setzen. Auch wenn ich jetzt Angst habe zu versagen, gewinne ich. Auch wenn ich jetzt Angst habe, nicht gut genug zu sein, ziehe ich das durch. Also wichtig ist immer, die Bestätigung zu haben, weil die Angst wird ja immer, wir werden so dabei gebracht, musst du wegdrücken.
Ja.
Und ich bringe denen immer bei, dass ich da sein darf.
Mhm.
Und die letztendlich dann erfolgreich geworden sind, sind die mittlerweile dazu stehen, dass sie Ängste haben. Der Jesse von Bredow-Wendel redet ganz offen drüber auch, weil die jetzt auch durch Doppel-Doppel-Olympiasieg natürlich auch einen gewissen Bekanntheitsgrad hat dann. Im Fußball und im Ballsport dann ist es schwieriger.
Das heißt, wenn ich das mal, ich mag so Satzkonstrukte, die einen in die richtige Richtung bringen. Das heißt, du hast vorhin Per Mertesacker gesagt, er könnte sich morgens zum Beispiel vor einem Spiel sagen, auch wenn ich jetzt so nervös bin, dass ich 10 Minuten Durchfall auf der Toilette haben werde, ich weiß, dass ich auf dem Feld funktionieren werde.
Genau, auch wenn ich die Ängste habe, stehe ich dazu, dass ich sie habe und liefere.
Okay.
Weil im Profisport genau das ausgeschlossen wird.
Ja.
Ich erinnere mich, Michael Schumacher zum Beispiel hat mal ein Rennen in Imola gewonnen, wo ein Tag vor seine Mutter gestorben ist. Mhm. Und Dritter war sein Bruder Ralf. Also dem ging es sicherlich nicht gut im Cockpit.
Mhm.
Aber der hat geliefert.
Auch wenn es mir nicht gut geht im Cockpit, werde ich ein Rennen gewinnen?
Nicht werde, gewinne ich.
Mhm.
Wichtig ist immer, das am besten zu benennen. Ich habe Angst, nicht gut genug zu sein.
Ja.
Ja. Aber auch wenn ich Angst habe, nicht gut genug zu sein, gewinne ich, bin ich erfolgreich, bin ich liebenswert.
Mhm.
Gehöre ich dazu, wie auch immer. Wichtig ist einfach, das zu bestätigen, was da ist, weil deine innere Ebene weiß ja sowieso, dass da ist. Also die Frage, machst du es jetzt, stehst du dazu, dass da ist oder erzählst du selber wieder Geschichte? Du kommst nicht drum rum.
Und wie ist für dich, letzte Frage dazu, die beste Art, das im Alltag zu platzieren? Denn die Menschen haben alle ein Handy in der Hand, sie haben keine Lust an sich zu arbeiten, genug zu tun. Würdest du empfehlen, sich wirklich irgendwo 5 Minuten hinzusetzen, keine anderen Reize und das so zu visualisieren, wie so ein Mantra laut auszusprechen? Oder reicht es, wenn man in der U-Bahn sitzt, aus dem Fenster guckt und sich diese Gedanken macht? Also was ist aus deiner Sicht der effektivste Weg?
Viele Wege für nach oben, wenn du im Auto bist, stell dein Gehirn ja auf eine andere Frequenz um, da kannst du mal sowas machen. Wenn es ja danach ist, kannst du das immer machen. Wichtig ist ja nur, dass du eben lernst, es zu machen. Ich rede aber auch nicht mehr von Menschen an Arbeiten, weil Arbeiten ist immer mühsam und Arbeiten wollen wir alle nicht so gern. Deshalb rede ich immer von Training. Weil jeder, der Sport macht und jeder hat mal Sport gemacht, weiß, dass Training eine Kontinuität beinhaltet, dass das Training mal richtig gut läuft und das Training mal beschissen läuft. Mhm. Und dass alles dazu gehört. Mhm. Deshalb ist für mich Training der schönere Begriff wie an sich arbeiten, was eben so inflationär da gebraucht wird immer.
Ja, absolut. Das heißt, obwohl, wenn, wie war der Satz nochmal?
Auch wenn.
Okay, obwohl, auch wenn, Punkt. Genau. Ja, dann geht es. Cool, das ist auf jeden Fall eine sehr wertvolle Konstruktion. Meine letzte Frage, Holger, die ich jedem hier stellen darf, ist, wenn wir jetzt nochmal auf das Thema Hochsensibilität abstrahieren und du nochmal auf dein persönliches Leben in den letzten Jahren und Jahrzehnten guckst und auf die Höhen und Tiefen, auf die Auf- und Abs deines Lebens. Was ist für dich daraus die allerwichtigste Erkenntnis?
Dankbar zu sein, dass ich die Entwicklung machen durfte. Von dem, der ich mal war, zu dem, der ich heute bin. Wobei ich damals ja auch schon HSP, aber heute weiß ich es, heute gehe ich damit um. Und heute stehe ich dazu, dass ich Dinge normal sind für mich, wo ich mich früher dafür verurteilt habe.
Ich glaube, das ist eines der schönsten Dinge, die man über sich sagen kann, wenn man seine vermeintlichen Schwächen oder Nöte, Ängste annimmt und sie nicht mehr verurteilt. Erstmal herzlichen Glückwunsch, dass du es für dich geschafft hast, aber vor allem auch danke, dass du so vielen betroffenen Menschen oder betroffen klingt immer so negativ, aber Menschen, die dieses Merkmal mit sich tragen, auch hilfst, ein besseres Leben zu führen. Wie kann man denn mit dir zusammenarbeiten? Du wirst ein Buch rausbringen, es dauert noch ein paar Monate, auch wenn Menschen jetzt sagen, sie wollen mit dir entweder als Privatperson oder als Unternehmen arbeiten. Was hast du im Angebot?
Am besten immer eine Mail schreiben.
Okay, die werden wir auf jeden Fall in den Shownotes verlinken.
Weil ich bin ein lausiger Telefonierer, vor allem wenn ich den gegenüber nicht kenne, weil ich bin dann immer, ich muss jemanden sehen und fühlen dann. Ja. Und deshalb höre ich mich am Telefon sicherlich nicht gut an.
Okay, aber du gehst auch in Unternehmen rein, du analysierst Teamstrukturen, du bildest Leader aus, wie sie das Thema Hochsensibilität für sich, aber auch für andere entsprechend entwickeln können. Und kannst, und das finde ich immer cool, auch vom Leistungssport den Transfer in die Wirtschaft schaffen. Das was immer gerne auch genommen wird von den Menschen. Und das kann ich nur jedem empfehlen, der denkt, dass er in dieses Spektrum in irgendeiner Form fällt. Vielen, vielen Dank, Holger, für deine Zeit. Ich bin ganz gespannt auf dein Buch und werde es sobald es da ist lesen. Und dann auch natürlich werden wir hier nochmal in unserer Community darauf hinweisen, wenn es dann
sehr gerne, freue ich mich. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und letztendlich dieses Thema vielleicht auch ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit noch bringen durfte.
Absolut. Das vielleicht streichen wir, sondern definitiv. Und damit machst du einen sehr großartigen Job. Danke dir, Holger.
Vielen Dank dir auch.